Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 164, heute mit Markus.
Ach, von neutralem Boden.
Und mit Taki.
2-1 Risiko.
Der ist cool. Und ich sag, weil ich das gerade vor mir habe, Printer Test Page. Mit meiner einer, ich bin Ingo, hallo. Ich habe gerade wieder mal so einen Drucker eingerichtet und habe hier noch diese Printer-Testpage, CUPS Unix Printing System Model sowieso rumliegen.
Bunt oder monochrom?
Bunt.
Bunt, bunt. Ah, bunt, schön.
Schön bunt.
Wenigstens auch fürs Auge.
Und es war halt auch tatsächlich einfach unter Linux einzurichten. Also ich hab so einen Brother-Drucker, so einer, der über WLAN und so, der irgendwie da schon seit ein paar Jahren in der Ecke steht. Jetzt hatte ich ich meine, man benutzt den Drucker leider einfach selten. Also mir geht es zumindest so. Mhm. Und ich hatte jetzt mal wieder, musste mal wieder solche wichtigen Sachen, wo man unterschreiben muss und irgendwohin wegschicken und dann bearbeiten die das und halt
gute Unterschrift. Noch.
Ja, und da musste ich halt wieder was ausdrucken und da habe ich gedacht, oh scheiße, Drucker einrichten unter Linux. Oh, das ist, tut bestimmt weh. Und mein erster Test schlug auch gleich fehl, aber ich habe es dann tatsächlich geguckt, auf der Brother-Seite gibt es tatsächlich direkte Linux-Treiber. Mit denen ging es dann schnell.
Cool.
Und einfach. Also war ich glaube, ich hatte mir deswegen damals auch Brother geholt, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass die Linux gut mit Linux zusammenarbeiten. Und ja, da konntest du auf der Seite aber sagen, ja, du willst ja das haben, dann haben die irgendwie so eine komischen Wrapper-Sachen, aber im Endeffekt ist mir egal, ob es funktioniert. Also ich meine, für die paar Mal, die ich drucke, ist es irgendwie, ja, easy peasy.
Ich drucke klar. Auch einmal im Monat.
Also bei doch mir, so oft.
Bei mir muss ich der Drucker immer aufwärmen, ne? Dann macht er so Sachen. Das kommt mir vor wie so eine Katze, die sich erstmal einmal von oben bis unten putzen muss. Und dann sagt mein Betriebssystem, konnte nicht gedruckt werden und 5 Minuten später kommt dann das Papier raus. Das funktioniert aber immer.
Okay.
Ja, nice, mal. Ja, wenn es zuverlässig ist, ist ja super.
Ja, wenn ist halt geputzt dann, ne?
Groß aufwärmen muss, ist es ein Laserdrucker.
Der reinigt ja? Sich, ja, ja. Nee, das ist ein Tintenstrahldrucker.
Echt?
Der muss sich erstmal reinigen oder Magic machen, ich weiß es nicht genau.
Ich habe auch so einen Tintenstrahldrucker und alle sagen ja irgendwie, die Dinger würden eintrocknen und ich brauche irgendwie einen Satz Patronen in 3 Jahren, habe ich ja irgendwann schon mal erzählt, dass ich irgendwie jetzt mal wieder welche gekauft habe und bei Amazon geguckt habe, wann war denn das letzte Mal irgendwie. Das ist irgendwie verdammt lange her.
Aber ich weiß, krieg auch von irgendeiner Tonerseite ständig Erinnerungen und der Toner ist halt immer noch nicht leer.
Ja. Komisches Konzept, gell, dieses Drucken. Wenn es nicht irgendwie Banken, Versicherungen und sonst was gäbe, könnte man das einfach sein lassen. Bräuchte man halt nicht. Naja, gut. Drucker, ja, aber eigentlich haben wir den Taki dabei und vielleicht kannst du erstmal sagen, wer du bist, was du machst, warum du hier bist und warum überhaupt und sowieso. Genau. Kannst du mich vorstellen oder so? Jetzt ist er uns weggeschlafen, ich höre ihn nicht.
Ist er spontan auf Mute gegangen oder was?
Nein, meine Hardware hat gehangen. So, ich wollte gerade sagen, ich rede die ganze Zeit.
Jetzt könnte ich einen bösen Diss machen. Das ist bestimmt, weil du Windows-User bist.
Nein, weil ich einen Hardware-Schalter am Headphone habe.
Ja.
Und der hing so noch ein Mühe auf Rot.
Okay. Ausreden.
Aber die Windows-Seite kommt noch. Also, ich habe gerade ursprünglich gesagt, ich wurde gezwungen, aber der Gag ist irgendwie vorbei jetzt, weil das hat keiner mehr gehört. Ich habe, ich bin noch Redakteur bei Pocket PC. Und Pocket PC ist ein Online-Magazin, das sich vorwiegend halt mit Smartphones beschäftigt, ne, mit Testberichten. Dann haben wir ein ganz großes Forum, wo wir halt Hilfestellung zu jeglichen Smartphone, was es auf dieser Erde gibt, inklusive Firefox-Phone etc., supporten. Und wir haben auch eine Testbericht-Redaktion. Ich mache da vorwiegend Testberichte zu Smart-Home-Systemen, weil ich alles bei mir installiert habe und auch nutze, deswegen ist das so eine Passion. Und bin für den Bereich Wearables zuständig, supporte so ein bisschen die Uhren, Smartwatch-Sachen und sowas in der Richtung. So, und ja, hab dann mal vorgeschlagen, hier mitzumachen.
Genau. Und da wir gedacht haben, Smart Home ist ein interessantes Thema, hatten wir noch nicht. Du hattest es vorgeschlagen. Wir haben jetzt nicht groß vorbereitet, aber ich bin jetzt auch gerade endlich, ich habe gesagt, Jahr 2017, ja, nicht das Jahr des Linux-Desktops, das ist ja jedes Jahr. Jahr von Smart Home. Ich beschäftige mich jetzt auch endlich mal damit. Da wir diesmal nur zu zweit sind, ist eine gute Gelegenheit, noch einen Dritten einzuladen. Und dementsprechend darfst du als Windows-User ausnahmsweise mal an diesem Podcast teilnehmen. Sorry, wir müssen dich ein bisschen dissen.
Ist dann da einfach eine seltene Ehre, dass ich jetzt mal... Ich hab echt schon Angst gehabt. Ich so, ich nutze nur Windows. Ich so, scheiße, darf ich denn überhaupt das Mikrofon aufsetzen?
Ja. Und ich habe gesagt, wir müssen beim nächsten Hörertreffen müssen wir mal nachfragen, wie viel Prozent eigentlich was benutzen hier.
Also so offen, du willst wirklich... Dann kommen ja alle Betriebssysteme.
Ja, ich will ja wissen, den Prozentsatz, was, wer so wie viel verwendet. Also klar, wir haben sicher viele Leute, die Windows benutzen unter den Hörern. Also seht mir das nach, wenn ich das jetzt ein bisschen überspitze dann.
Die benutzen aber ja alle Linux mindestens auf einem ihrer Geräte, weil wie du in einer der vergangenen Folgen ja schon mal erzählt hast, Linux ist ja einfach überall.
Raspberry Pi zum Beispiel ganz oft, wenn ich irgendwelche Sachen darauf bastel.
Ja, klar, der Pi sowieso, aber auch die ganzen so integrierten Geräte, die man so im Haushalt rumfliegen hat.
Genau, dein Kühlschrank, deine WLAN-Box,
mein Staubsaugerroboter.
Genau. Also eigentlich dein Telefon, eigentlich alles sozusagen. Man kommt nicht drum rum. Dein Firefox-Phone, meinte ich.
Ja, das Firefox-Phone ist ganz wichtig.
oder doch das Tizen-Phone. Aber irgendein Hörer hat sich da jetzt einen Tizen-Fernseher gekauft. Ich muss unbedingt nachfragen, den müssen wir auch mal einladen. Wir müssen, da wir gerade immer wieder Schwierigkeiten haben, uns abzustimmen, ich glaube, mehr Hörer einfach einladen. Aber das hatten wir jetzt auch vom Hörertreffen auch schon.
Dann werden wir immer mehr zu einer Interviewsendung, was aber nicht schlimm ist. Das ist eigentlich cool, die Idee.
Ja, genau. Markus und ich lagen irgendwie letzte Woche flach, deswegen hat es nicht geklappt. Aber ich habe von mehreren Leuten gehört, die auf dem Kongress waren, die entweder früher abgereist sind oder danach dann noch platt lagen. Also ich hab mich erstmal am 1.1. irgendwie auch mal eine Woche hingelegt und gesagt, jetzt geht nichts mehr.
Das war auch ganz schön fies, was da rumgegangen ist.
Keine Ahnung.
Also ich lag am Heiligabend platt. Nach dem Festessen lag ich erstmal eine Woche lang platt.
Okay, das vielleicht wegen anderen Gründen, aber...
Ja, ich weiß nicht. Ich habe so viele Filme geguckt während der Zeit durch dem Wohnzimmer geschlafen, das war irgendwie geil und mein Arsch tat mir vom Sitzen weh. Ich konnte nicht sitzen, nicht liegen. Vom Nichts machen. Oh Gott.
Ja, ich habe die Zeit am wenigsten benutzt und die Kongressvideos nachgeguckt, weil sonst kommt man ja einfach nicht dazu. Ja,
das stimmt, aber da hatte ich auch einfach keinen Kopf zu. Also ich habe zwei geguckt, aber die Playlist habe ich nicht komplett runter.
Nee, um Gottes Willen. Also ich habe auch nur drei geguckt, aber so die drei wichtigen, die ich halt unbedingt so gucken wollte. Von dem her war das dann schon okay.
Welche waren das?
Ich habe natürlich den Fnord-Jahresrückblick geguckt. Dann noch, was habe ich noch gesehen? Ja, Security Nightmares natürlich. Und ja, ein paar angeguckt, so. Ja. Wie das mit den Flugdaten, Where is Carmen San Diego? Mhm. Und so. Ja, also. Ja.
Fnord, die du genannt hast, habe ich auch geschaut und ich habe mir noch die Methodisch Inkorrekt Show angeschaut.
Oh, das muss ich noch machen, ja.
Genau. Und ich hatte noch ein paar mehr mir runtergeladen, aber noch nicht geguckt. Natürlich.
Genau. Und dann nochmal so auch so ein bisschen beim Podcast aus dem Sendezentrum mal zumindest mal so ein bisschen durchgeswitcht. Und dann aber natürlich auch ein paar Serien geguckt, so immer so irgendwie. Dreiviertel des Tages schläft, was man dann halt zwischenzeitlich noch Zeit hat, ein paar Serien zu gucken. Ja, also deswegen tut uns leid, haben wir die letzten paar Wochen, waren wir nicht so produktiv. Aber vielleicht holen wir das ja dann noch auf dieses Jahr. Uns wurde ja mal wieder aufgetragen auf dem Kongress, wir sollen mehr senden. Es ist so schade, dass wir das nur alle mit 2 Wochen machen. Jetzt haben wir gleich mal die ersten 2 Wochen platt gemacht. Ich hoffe aber, alle, die sonst beim Kongress waren, sind heil nach Hause gekommen und mussten sich nicht krank irgendwo melden, sozusagen. Aber naja. Gut, kommen wir zum Toten der Woche. wurde uns auch zugespielt, ist mir erstmal gar nicht so aufgefallen. Up.net ist demnächst tot. Jetzt fragen sich die Hälfte der Zuhörer, was zum Teufel war Up.net?
Die nicht Social Media Süchtigen.
Ja, und
Facebook für Arme oder was das auch immer war, ne?
Nee, das war anders für Reiche. Leute,
die unbedingt Twitter war das nicht, Facebook, ja, Twitter.
Genau. Naja, es waren mehrere Sachen. Also das Alpha war so wie Twitter und dann gab es ja noch Omega und so ein paar andere Dienste. Also Up.net waren ja mehrere Dienste, die man verwenden konnte, aber der bekannteste war der wie Twitter. Genau, ich frage mich ja und warte ja noch, bis tatsächlich mir jemand einfach für unsere Binärgewitter-Seite mal den Pull-Request stellt und dieses Logo rauspatchen will. Also wir haben nämlich auf binärgewitter.de auch noch einen Up.net-Link.
Bespielt den jemand, den Account?
Nö, okay. genau, also Up.net war diese Plattform, die versucht haben, nicht über Werbung, so wie es Twitter und Facebook und sowas tun, Geld zu verdienen, also den User zu verkaufen, sondern von den Usern Geld zu nehmen. Und das hat leider nicht so richtig funktioniert. Und nachdem es irgendwie jetzt 2 Jahre noch so hinlief und es auch schon keiner mehr benutzt hat und keiner mehr Geld gegeben hat und die Entwicklung und es auch keine Entwicklung mehr stattgefunden hat, wird jetzt der Stecker gezogen im Mai, oder? Nee, März, 14. März. Wird Up.net und alle Services geschlossen. Der ganze Code, den gibt es dann hinterher noch GitHub und wer bis dahin noch seine Daten da hat, sollte sie halt runterziehen. So, ja. Genau. Sind wir traurig? Nö, oder?
Nö. Nee, es war am Anfang habe ich es ganz gerne benutzt und die Community da war auch noch ein bisschen bodenständiger oder ja, nicht so elitär wie bei Twitter. Ja, nein, elitär ist das falsche Wort. bei Twitter merkt man einfach, dass es schon sehr, sehr groß geworden ist. Auch die Community, die Leute, die da unterwegs sind. Und da hat man halt, da trifft man auch die ganze Bandbreite an Menschen wie im echten Leben und hat nicht so diesen Vorteil der Bubble, dass man nur Leute ähnlicher Gesinnung beisammen hat. Und das hat man bei Up.net lange Zeit gehabt oder zumindest so lange, wie ich dort teilgenommen habe und aktiv war. Und das war dann sehr angenehm. Weil das so sich angefühlt hat wie so ein innerer Zirkel. So ähnlich wie das Feeling, wenn man am Kongress ist und einfach den ganzen Tag nur nette Leute trifft.
War das nicht auch am Anfang Invite-Only oder irre ich mich da gerade?
Ja, glaube schon, dass du am Anfang Invite brauchtest, ja.
Ja, ich meine auch.
Ja, doch war so.
Ja, das ist dann natürlich nochmal eine Spur elitärer, ne? Ganz richtig. Hat gut funktioniert, wie wir sehen.
Ja, aber am Ende war es nicht mehr. Und sie haben, wie gesagt, mal einen anderen Modus gefahren. Es haben einfach nicht genug Leute da dann Geld gegeben und dann, nachdem die ja schon dann die Entwicklung eingestellt hatten, ist es halt so ein bisschen zur Geisterstadt verkommen. Und dann habe ich es auch nicht mehr benutzt. Also ich meine, es gibt ja, wer halt nicht Twitter und nicht Facebook nehmen will, man gibt ja immer noch Diaspora, gibt, weiß ich nicht, GNU Social, auch wenn ich das jetzt auch noch nie ausprobiert habe. Also es gibt ja noch so ein paar Sachen, die man verwenden kann, wenn man nicht auf Twitter, Facebook
Und dann Diaspora ist ja halt eben das Schöne, dass es ein dezentrales Netz ist, dass die Server sich untereinander verlinken und wenn man so eine eigene Software, ich glaube, wir haben da auch schon mal von gesprochen, wenn man eine eigene Social-Plattform machen will für so einen Freundeskreis oder Verein oder was auch immer, da gibt es dann ja auch noch andere Software wie das HumHub oder das mit M ist mir jetzt kürzlich eins untergekommen. Ich komme gerade nicht drauf und den Tab natürlich auch nicht.
Aber dieses Hum-Ding hattest du ja vorgeschlagen, das benutzen wir jetzt auch mal für Binärgewitter. Aber ich kann jetzt dazu noch nichts groß sagen, ob das was taugt. Also ich habe mich da gestern ja einmal eingeloggt, mal einen Wiki-Eintrag bearbeitet und mal durch die Liste gescrollt und mich dann wieder anderen Dingen gewidmet sozusagen. Tatsächlich ist Twitter zurzeit das Einzige, was ich jeden Tag verwende. Auch wenn das ja aus Sicht der coolen Kids schon wieder total old ist.
Und ja, die Kids benutzen das ja sicher nicht mehr.
Nee. Und die Medien und so, die, wenn es Donald Trump nicht geben würde, hätten die das wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Ich glaub, Twitter sollte einfach Donald Trump mal Geld zahlen dafür, dass er irgendwie so die Werbung für Twitter macht, oder? Das ist doch echt krass.
Ja. Der ist bestimmt dick investiert in Twitter und macht das nur deswegen.
Ah ja, das kann, ja, kann natürlich auch sein. Ja.
Gut. Habt ihr zwischendurch auch das Rauschen auf den Ohren?
Ja, muss von Tagi kommen.
Echt? Ernsthaft?
Ja, ist ja ein Windows-System.
Ich glaube, wenn ich mal wieder mitmache, dann nehme ich mein besseres Podcaster-Mikrofon. Das ist ja kacke hier.
Ja, aber diese Gaming-Headsets, die taugen halt nichts.
Movim heißt es, a platform for everyone.
Okay.
Und ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich wollte es gern bei Gelegenheit mal installieren, aber wie immer fehlt einem die Zeit. Aber es scheint, so wie sich die Website liest, das ist movim.eu, ab in die Shownotes damit, auch ein dezentrales Konzept dahinter. Also okay. Mehrere Server, die man zusammen, oder man kann von einem Server mit Usern auf anderen Servern reden.
Okay, kann man sich mal angucken, ja. Du bist gerade gar nicht in den Shownotes.
Oder? Ich habe aber die Shownotes offen.
Echt?
Ja, dann mache ich mal vorsichtig einen Reload.
Oder du bist, oder wir haben Split Brain.
Nein, der war gerade in den Shownotes drin, aber jetzt auch nicht mehr. Ich hab's auch gerade nur gesehen. Ingo ist noch drin.
Ja, jetzt ist er wieder. So,
da.
Gut.
Hello again.
gut, dann zum nächsten Toten der Woche. Oder ist noch nicht ganz tot, zuckt noch. Ubuntu Touch, also wir haben ja gerade schon Witze gemacht über Firefox Phone. Oder wie hieß es? Doch,
Firefox Phone hieß es, genau.
Echt? Okay. Ubuntu Touch haben wir.
Firephone? Ja, irgendwie sowas. Ich guck gleich nach.
Nee, wie hieß es? Wie hätten wir es immer genannt? Hatten auch so eine tolle Namenskombination.
Phone Fox?
Firefox Phone. Naja, gut. YOLO Phone. Ubuntu Phone, Ubuntu Touch ist halt diese Oberfläche, die auf den Tablets und diesen Ubuntu Phones läuft. Und ja, Canonical hat jetzt vorerst mal die Entwicklung eingestellt und alle Geräte, die es da draußen gibt mit Ubuntu Touch, werden halt jetzt nicht mehr mit Updates versorgt, was auch ziemlich kacke ist irgendwie. Dann gibt es ja auch noch das Tablet. Ich hatte mir auch kurz überlegt, ob ich es hole, dieses Aquaris, dieses von dieser spanischen Firma, von diesem BQ. Da steht noch nicht fest, ob es vielleicht oder nicht doch noch irgendwie eine neue Version gibt, die halt auf diesen neuen Snap-Paketen da aufbaut. Ja, ich finde es ja merkwürdig, dass man, also sie haben wohl Probleme, ihre komplette Basis umzustellen und deswegen ist jetzt erstmal die komplette Entwicklung eingefroren. Und ich weiß nicht, ob dieses Team jetzt da noch weiter dran arbeitet, um dann alles umzustellen und es dann irgendwann mal einfach nur neue Telefone gibt oder ob sie tatsächlich irgendwann nochmal die alten weiter versorgen. Es klingt auf jeden Fall für die aktuellen Benutzer von Ubuntu Phones nicht gut.
Die kommen dann einfach mit einem ganz Big Bang wieder an den Markt und dann rollen sie das Ganze auf und nehmen iOS und Android jeweils die Hälfte weg und sind dann einfach der große dritte Player, den man sich so lange gewünscht hat.
Klar.
Ja, das wär's.
Also, ja, wir bräuchten da schon nochmal irgendjemanden dritten, aber, oder fast ja schon noch überhaupt mal jemand zweiten. Das, diese Android-Übermacht ist schon ein bisschen scary.
Also doch Firefox Phone.
Ja, die gibt's ja auch nicht mehr. Also Mozilla hat sich ja auch...
Das hat sich erledigt.
Genau, das hat sich erledigt. Also es gibt im Endeffekt ja nur noch Selfish und bisher noch Ubuntu Touch. Dann gibt's theoretisch noch Tizen.
BlackBerry?
Nee.
Nee, also
BlackBerry macht nur noch Android.
Ja, BlackBerry wird bei uns leider in der Firma immer noch ganz viel benutzt.
Ja, aber BlackBerry macht ja auch nur noch Android. Also die haben ihr eigenes System ja abgekündigt.
Ja, ich weiß, aber bei uns sind die trotzdem noch im Einsatz, die Dinger. Gott, und die werden immer noch ausgegeben.
Gut, ist trotzdem tot sozusagen.
Ja, das stimmt.
Also,
zum Glück.
Okay, dazu kann ich nichts sagen. Ich habe BlackBerry tatsächlich nie verwendet.
Grausam.
es gibt Leute, die schwören drauf. Von daher weiß ich jetzt dazu nichts. Und Ja, Ubuntu Touch habe ich jetzt, ich habe halt auch immer nur negative Sachen gehört. Ich meine, die UI sieht gar nicht schlecht aus, aber die Entwicklung ging halt ziemlich langsam voran und es gab ziemlich viele Bugs und ja, wenig Apps dafür natürlich auch. Schade eigentlich. Und wenn jetzt noch die paar Leute, die halt dem System die Stange halten, so vor den Kopf gestoßen werden und zu sagen, ja, gibt jetzt erstmal keine Updates mehr, dann ist das dem Projekt halt leider auch nicht zuträglich. Ja. Gut. Mehr lässt sich dazu, glaube ich, nicht sagen, oder habt ihr noch irgendwas?
Nö.
Nö. Nein. Nö.
Gut, kommen wir zur Klage die Woche. Der Woche hat der Schmidtlauch eingeführt. Sozusagen. Sollten aufhören, alles der Woche zu nennen. Aber es ist einfach so verlockend, gell?
Der Episode. Der Realität das ein bisschen angleichen. Den Druck rausnehmen, dass wir jede Woche senden müssen.
Klar, ja, genau. Wenn, dann war es auch schon letzte Woche, gell? Ich hab's nicht ganz kapiert. Irgendjemand behauptet, er hätte E-Mail erfunden und verklagt deswegen irgendjemand. What?
Okay. Ja, und die verklagt worden sind, fürchten deswegen jetzt um ihre Existenz. Das ist nämlich das Tech-Portal TechDirt.
Von dem ein amerikanisches Portal. Her noch nie was gehört, aber schon okay. Sind die groß? Muss man die kennen?
Naja, wenn der Gute mit einer millionenschweren Klage, also ja, nicht stimmt. Der Gute, der Böse da, mit einer millionenschweren Klage gegen die vor Gericht ziehen kann, dann müssen sie ja schon eine gewisse Substanz haben. Sonst okay. Könnte man ja sowas gar nicht in den Raum stellen.
Okay. Mhm. Und dieser Informatiker, klingt ein bisschen indisch oder so der Name, den kann ich jetzt irgendwie nicht aussprechen. Also zumindest nicht so, dass ich ihn wahrscheinlich richtig aussprechen würde. Und wenn es jetzt pakistanisch oder sonst was anderes ist, tut mir es auch leid, ja. Also, weil kann die, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Jedenfalls, der behauptet, er hat E-Mail erfunden und warum verklagt er jetzt die Firma?
Er verklagt die, weil er der Meinung ist, dass seine Leistung nicht anerkannt wird, weil er ein braunhäutiger Junge ist. So steht es auf jeden Fall im Bericht. Oder weil ein braunhäutiger Junge nicht in die Geschichte passe. Deswegen soll angeblich seine Leistung nicht anerkannt werden.
Behauptet, ja, aber er verklagt sie, weil TechDirt die Behauptung meinungsstark zurückgewiesen hat. Also TechDirt sind diejenigen, die immer, wenn er irgendwo aufgepoppt ist und diese Meinung kundgetan hat, wo er übrigens auch von seinem Doktorvater oder zumindest von seinem Professor drin unterstützt wird, hat TechDirt da immer gegen argumentiert.
Okay. Mhm. Gut. Tja. Okay, sie wollen ihm also nicht den Platz in der Geschichte anerkennen, das findet er blöd und deswegen verklagen die jetzt.
Ja.
Aber komisch. Ich habe aber von dem auch noch nichts gehört bisher. So. Also aber auch von TechDirt nicht, von daher ist es okay. Entweder fehlt mir da einfach ein wichtiges Stück oder, also er behauptet auf jeden Fall, er war der Erste, der irgendwie dieses mit dem Ad erfunden hat, ja? Oder wie? Ja.
Also hier drin steht drin, dass er 1978 eine Software namens E-Mail geschrieben hat, zum Verschicken von Nachrichten etwa im ARPANET. Mhm. So. Und deswegen will halt der frühe Erfinder der E-Mail sein, weil er sein Programm damals so hieß. Ach. Und dann Verschicken von Nachrichten.
Okay.
Ja. Und deswegen klagt er jetzt wieder, scheinbar.
Ja, und er klagt ja aber nicht als Streit darüber, wer die E-Mail erfunden hat, sondern darüber, ob unabhängige Medien, ich zitiere, Einschätzungen veröffentlichen dürfen, die Prominente nicht mögen. Also es geht eigentlich nur darum, dass ihnen gegen Strich geht, dass die großen Newsseiten das verleugnen, dass er der Meinung ist, er hätte E-Mail erfunden. Mhm.
Okay, also er ist nicht damit einverstanden, dass er das nicht einfach so sagen darf und andere Leute er dagegen
nicht,
reden.
Ja genau, er ist nicht damit einverstanden, dass andere Leute sagen, nee, stimmt nicht.
Das Interessante ist auch, er hat früher schon mal geklagt, hat sogar gewonnen mit 750.000 US-Dollar. Und zwar...
Ging aber nicht vor Gericht, sondern war dann halt außergerichtliche Einigung oder so, ne?
Ja, Auseinandersetzung mit Konkurs getrieben wurde. Ja, ja. Nicht vor Gericht, ganz genau. Vergleich war das. So, weil Gizmodo ihn als Lügner und Betrüger bezeichnet hat, also die Internet-News-Seite. ist natürlich auch ein netter Vergleich, ne? Hm. 750.000?
Ja. Würde ich auch nehmen.
Ja, würde ich auch nicht nein sagen.
Gut, aber die Frage ist natürlich, wie viel Geld hast du da reingesteckt, dass das überhaupt vor Gericht und überhaupt dann stattfinden konnte? Das ist in Amerika, glaube ich, auch nicht so.
Das ist natürlich die Kehrseite, ja.
Ja, also wahrscheinlich hat er aber auch 500.000 da reingesteckt, dass er überhaupt die 750 kriegt. Aber weiß ich jetzt nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass der größtenteils die Anwälte dann doch da zugeschlagen haben. Okay, jedenfalls ist es eine ziemlich wirre Situation. Wie gesagt, ich kenne weder Dechdürt noch den Menschen da, der jetzt sagt, er hat E-Mail erfunden. Aber ich meine, wenn er dazu beigetragen hat, ist cool. Und ja, warum das jetzt vor Gericht landen muss, war auch nicht. Aber ist dann halt so. Die amerikanischen Gerichte werden das dann schon entscheiden, ob das richtig ist oder nicht. Ja. Wobei diese Summen, also 35 Millionen, das ist
eben die Absurdität im amerikanischen Rechtssystem.
Furchtbar, ja, oder? Das ist schon heftig. Vor allem mit welcher Begründung die dann teilweise Klagen einreichen, ist schon sehr geil.
Das ist das Grundproblem, dass die Rechtsvertreter dort in der Erfolgsbeteiligung haben. Bei uns gibt es diesen Gebührenkatalog und es ist relativ eindeutig festgeschrieben, was so ein Anwalt bekommt.
Ja, wobei das auch davon abhängt, wie hoch der Streit ist, und den legt halt irgendein Richter fest, und es kann halt sein, dass in Hamburg jemand sagt, ja, also das sind irgendwie 10.000 Euro und ein anderer Richter in Buxtehude oder in München sagt halt, ja, Streitwert sind irgendwie 100 Euro.
Ihr Buxtehude wäre halt so erziehen Kühe, oder? Ich weiß nicht, womit der...
Auch nicht so weit weg von Hamburg, deswegen wollte ich jetzt nochmal irgendwas nehmen, was weiter weg ist von Hamburg. Ja, also es ist halt irgendwie, da bist du halt auch dem Richter ausgeliefert, der halt dann den Streitwert mit festlegt und dementsprechend auch, was die Anwälte kosten. Aber ist wahrscheinlich immer noch besser als das, was die Amis da tun. Aber gut, ist halt ein anderes Rechtssystem.
Ja. Yep.
Das ist halt so. Bei uns sind ja in Anführungsstrichen Leben auch nicht so viel wert. Also,
kann man Leben wie Geld aufwerten? Das ist aber, jetzt fangen wir schon fast in die philosophische Ecke an, abzudriften.
Genau, ja. Ja, und ich krieg gleich schon mal wieder eine Compliance-Lampe in Orange oder so. Diesem Ausspruch. Ja, klar, ist halt, ja, gut, müssen wir, glaube ich, jetzt nicht vertiefen. Kommen wir zu anderen Sachen, die auch so ein bisschen mit Gerechtigkeit zu tun haben. Chelsea Manning kommt am 17. Mai frei. Eins der letzten Sachen, die Obama jetzt noch gemacht hat, war die Strafe von irgendwie 35 Jahren oder so. Oder wie viel waren es? War es 35?
45, meine ich.
Okay, von verdammt vielen, nee, insgesamt 35 Jahre verurteilt. Ach, 35. Von vielen Jahren auf die 6, die sie jetzt schon abgesessen hat, dann zu begrenzen. Und ja, witzig in dem Zusammenhang ist eher noch, dass Julian Assange irgendwie vor ein paar Tagen oder so gesagt hat, der würde dann halt in die USA dafür gehen, wenn Obama das noch macht, und jetzt sagt
er... Jetzt ist er im Zugzwang.
Ja, jetzt sagst du so eher, naja, vielleicht auch nicht. Schon ein bisschen so ein Opportunist, oder, der Typ?
Also. Ja, andererseits wäre das vielleicht hat er derart mittlerweile einen Koller in dem Haus, wo er da sitzt, dass er sich denkt, Hauptsache raus hier. Und wenn es dann zumindest noch so medienwirksam ist, dass er jetzt behaupten kann, durch sein Gewicht, was er in die Waagschale geworfen hat, hat Obama sich dazu bewogen gefühlt, Chelsea zu begnadigen, dann wäre das ja zumindest nochmal ein Abgang mit Glory. Ob man jetzt glaubt, dass es daran lag, dass er das gesagt hat oder auch nicht, spielt ja dann keine Rolle mehr.
Gut. Ja, also das jetzt noch, ich meine, Obama hat noch einige Leute jetzt begnadigt sozusagen, und die bekannteste ist halt die Manning. Ja, ich meine, und trotzdem, ja, 6 Jahre da in Einzelhaft ist halt nicht witzig.
Ja, in dafür, Kombination damit, mit was da für Geschichten gelaufen sind. Das ist halt die Behandlung ihrer Gefangenen, ist halt unter aller Menschenwürde. Ja. Insbesondere, wenn es um so spezielle Fälle geht wie Chelsea Manning.
Ja. Also, genau, kann man positiv sehen, dass er jetzt endlich freikommt, aber es ist, die ganze Geschichte ist natürlich trotzdem bedrückend und traurig.
Ja, Genau, traurig könnte es auch an anderer Stelle werden. noch im Dezember hat Tim Cook nämlich beteuert, dass Apple committed to the Mac ist.
Ah ja.
Und, ich hatte kurz so den Reflex, dass es ja ganz ähnlich zu verstehen sein könnte, wie wenn in der Politik jemand einem anderen Politiker sein vollstes Vertrauen spricht.
Ja.
Wird es da gefährlich für den Mac?
Tja, wenn Frau Merkel das gesagt hätte, dann würde es sehr gefährlich sein, ja, genau. Sagt, sie mag, sie hat vollstes Vertrauen in Apple, dann wäre der Kurs wahrscheinlich schon um X% eingebrochen.
Würde die Frau Merkel nicht lieber sagen, Apple ist für uns Neuland oder sowas?
Apple? Gute Apple. Apple, AD, genau. Gibt's doch der Way und so.
Genau.
Ja,
die frisst den ganzen Tag nur Macintosh.
Dazu passt auf der anderen Seite vielleicht oder beruhigt auf der anderen Seite wieder, dass ich habe Vöglein zwitschern hören, dass Apple die neuen MacBooks, die ja nicht so gut gelitten sind in den Nachrichten und Berichten, also User-Berichten und Tests, dass die Apple aus den Händen gerissen werden wie kein MacBook zuvor.
Das ist schon sehr, sehr
das ist ein bisschen kontrovers, aber naja. Das wurde damit dann auch so ein bisschen erklärt aus der Ladentheken-Sicht, dass es viele Leute halt jetzt schon eine ganze Weile ihre alten Macs haben und jetzt einfach einen neuen brauchen. Finde ich nachvollziehbar, weil die Boomphase oder die Popularität, die große Popularität ist jetzt schon ein paar Jahre alt.
Ja.
Kann das durchaus sein, dass jetzt einfach das der Turnover ist, dass die Leute alle einen neuen Computer brauchen. Und weil sie sich an macOS gewöhnt haben, deswegen jetzt auch wieder einen Mac nehmen.
Ja, die werden dann auf keinen Fall umsteigen, ist verständlich.
Ne, würde ich so nicht sagen. Also ich,
bist du sicher?
Ja, also wenn ich mir auf dem Kongress und so die Geschichten angucke, hat die Rate von Macs tatsächlich wieder abgenommen. Und die Leute gehen dann tatsächlich auf Linux unter anderem oder wieder zurück zu Linux. Also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich Leute, die noch so vor ein, zwei Jahren mit einem Mac rumgerannt sind, jetzt, gut, also ist zumindest von außen ein Mac, was jetzt drauf gelaufen ist, kann ich auch nicht sagen, ja, kann ja natürlich trotzdem Linux oder Windows drauflaufen, aber zumindest Leute, die ein MacBook irgendwas hatten, plötzlich, ja, Entschuldigung, mit einem PC rumlaufen, also mit einem HP oder Lenovo oder Dell oder sowas.
Das ist interessant, weil ich kann es im Bekanntenkreis nämlich nicht beobachten, sondern bei mir ist genau das Gegenteil. Also bei mir sind die alle nach wie vor Mac-begeistert wie Hölle. Egal, ob das Ding nur noch einen USB 3.0-Anschluss hat oder was auch immer.
Okay, also in meiner Peergroup ist der Peak definitiv erreicht gewesen. Und ja, also wenn man sich mal so die Kongressvideos und so anguckt, ich glaube, da war einfach vor zwei Jahren, war da mehr Mac, als es jetzt ist. Und auch wenn man da so durch das Hackcenter und so gelaufen ist, war das meiste Betriebssystem, was ich gesehen habe, tatsächlich eher Linux. Oder, Markus?
Es war jetzt erst mein zweiter Kongress, aber ich hatte so das Gefühl, dass es ähnlich gelagert war. Gerade im Hackcenter, war das letztes Jahr auch schon, also letztes Jahr war auf dem 32C3 war es da auch schon sehr bunt gemischt und klar sehr Linux-lastig, weil sich mit Linux halt an vielen Fronten besser hacken lässt. Das mit Sierra, mit dem modernen macOS, sind da ja nochmal ein paar Quirks reingekommen, warum das mit Linux jetzt immer nochmal einen Schritt angenehmer ist, weil man einfach weniger Hürden überwinden muss. Hürden, die für den normalen Benutzer sicherlich Sinn machen, das sieht man am Smartphone ja auch, dass das iOS ist kastriert, ohne Dateisystem etc., hat aber auf der anderen Seite den Vorteil, dass es deutlich weniger Malware hat. Und ich denke, das wird sich bei dem Betriebssystem dann ähnlich fortsetzen. Und dementsprechend kann die Tendenz schon stimmen, dass man im Hacking-Umfeld dann zunehmend wieder Linux sieht.
Genau, also das war jetzt einfach meine Beobachtung. Und es gab, glaube ich, auch vor ein, zwei, drei Wochen irgendwie eine Meldung, dass der auf irgendwelchen Stats-Seiten hier die macOS-Nutzerzahlen zurückgegangen sind. Wer gibt halt so ein, wie heißen diese komischen Stat-Firmen, die da immer ihre Browser-Auswertungs-Dingsies rausgibt? Da ist macOS, glaube ich, auch unter 5% oder unter 6% oder irgend sowas gefallen. Von daher, ja, spielt der Artikel jetzt auch noch mit so ein bisschen in meine Wahrnehmung mit rein. Aber gefühlt war vor ein paar Jahren auf dem Kongress einfach wesentlich mehr Mac anzutreffen, als es jetzt ist. Und ich kenne tatsächlich einige Leute, mich auch inklusive, die von macOS jetzt wieder auf reine Linux-Systeme gegangen sind. Einfach weil es ist nicht mehr interessant genug, die Plattform und das Gesamtprodukt. Also wie gesagt, vorher war das MacBook Air, was ich hatte, einfach genau das, was ich haben wollte, weil leicht Schnittstellen vorhanden und es lässt sich auch Linux drauf laufen lassen und mittlerweile ist es einfach nur teuer, komische Gimmicks, Akkulaufzeit, hä? Und dann braucht man immer noch eine große Anstrengung, um Linux laufen zu lassen. Das kriege ich halt bei einem PC-Hersteller wie Dell, Lenovo, HP, irgendwas wesentlich einfacher hin, ja, und auch billiger mittlerweile.
Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, ein großer Kritikpunkt waren ja auch bei den ganzen anderen Rechnern immer die Touchpads damals und bei Mac sind die wirklich sehr geil gewesen, aber die haben nachgezogen, die Hersteller, also was die Haptik einfach der Geräte angeht.
Ja. Ja, also, ja, ist, ja, Peak Apple ist erreicht. Okay, dann Jenkins.
Er hat eine neue UI.
Aha.
Ja. Es ist, Jenkins hat das bitter nötig. Also ich weiß nicht, wer mit CI-Servern regelmäßig zu tun hat und so. Und ein großes Bottleneck von Jenkins ist halt, dass es nicht gut aussieht und eine schlecht strukturierte UI hat.
Okay.
Und das Jenkins-Projekt hat mit Blue Ocean ein Subprojekt gestartet, wo es darum geht, die User Experience von Jenkins deutlich zu verbessern. Und ich finde das eine großartige News, weil wenn Jenkins was gebrauchen kann, an allen anderen Fronten funktioniert es ganz gut und zuverlässig, aber die UI ist einfach grausamst, sodass ich da eigentlich versuche, soweit es geht, einen riesen Bogen drum zu machen und mit anderen CI-Systemen zu arbeiten. Aber vielleicht tut sich ja mit dem Blue Ocean Projekt was und wir können demnächst noch auf einen weiteren wirklich guten CI-Server zurückgreifen.
Okay, aber das ist jetzt bisher nur eine Beta-Version oder ist es schon, kann man das schon so benutzen? Ja.
Nein, ist erstmal eine Beta-Version für moderne Jenkins-Installationen, die man ausprobieren kann. Aber es ist als Plugin verfügbar über das Update Center und da kann man es dann installieren und sich anschauen. Sie haben da drin dann eben auch eine Pipeline-Sicht, wo man ähnlich wie man das in den GitLab-Builds kennt, auch visualisiert anzeigen lassen kann, wie die einzelnen Bildschritte zusammenhängen und welche parallelisiert sind und welche seriell aufeinander folgen. Und in dieser Visualisierung dann auch angezeigt bekommt, was wo viel geschlagen ist. Und so. Das sieht ganz vielversprechend aus.
Cool. Gut. Und Jenkins war auch Open Source, gell? War
ein Open Source. Genau, Jenkins ist ein Open Source Projekt. Jenkins wurde geforkt im Kontext von diesen Oracle-Übernahmen vor ein paar Jahren. Es gibt den Hudson und das ist Jenkins.
Ah, ja, genau.
Dann
ja.
Hatte der Hudson eine kurze Zeit lang die Nase vorn und dann hat Jenkins da dann aufgeholt. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht durcheinander geschmissen, das war andersrum. Aber ist auf jeden Fall Vergangenheit und wenn man heutzutage auf der Schiene ein CI-System aufbauen will, dann ist es Jenkins.
Ja.
Hudson spielt da keine Rolle mehr.
Ja, ja, richtig.
Ja, und andere Systeme sind eben das kommerzielles ist TeamCity, ein anderes kommerzielles ist von Atlassian im Kontext von dem Stash. Haben sie auch ein CI-System, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Stash hieß es früher, das heißt jetzt Bitbucket Server, das ist der Server für die Versionsverwaltung. Und der Name fällt mir gerade nicht ein. Die haben auf jeden Fall einen und GitLab, das ist die Open Source Git Server Version oder GitHub Clone, die mittlerweile sehr, sehr viel Funktionalität hinzugefügt haben. Die sind unter anderem auch eben dabei, ein CI-System mit einzubauen. Das sieht auch vielversprechend aus und lässt sich auch ganz gut benutzen. Auch mit Docker-Support und so. Und da gibt es mittlerweile einiges am Markt, wenn man da den Bedarf für hat. Und bald hoffentlich auch wieder Jenkins, mit einer benutzbaren UI. Jenkins ist erstaunlich weit verbreitet. Ich denke auch gerade, weil es ein relativ altes, bewährtes Projekt ist und weil es immer schon Open Source war und kostenlos und extrem viele Plugins ist, verfügbar sind.
Aber wo, wenn wir gerade bei Atlassian waren, die haben Trello gekauft.
Trello, ja, okay.
Genau, haben auch schon wieder einige dann das als Trello war dieses Web-Ding, wo man so Aufgaben und sowas sich zusammen dingsen konnte. Mhm. Und so, ja, so Aufgaben, Mindmapping, auch Agile-Dingsy.
So. Ja, das passt ja in der Produktsuite von der Atlassian. Ja, ja. Das ist ja konsequent dann, genau.
Genau, das haben die jetzt irgendwie gekauft.
Ja, der Server von, der Server, den sie haben für CI und Continuous Deployment und Delivery, heißt übrigens Bamboo, der Name, der mir gerade nicht eingefallen ist.
Ah ja, ja, hab ich auch schon mal gehört.
Ja, und ich denke, je nach Umgebung hängt es dann vor allem daran ab, was man an anderen Produkten einsetzt, welchen CI-Server man nutzen sollte. Oder welches sich anbietet, wenn man nur schon Confluence und Jira benutzt, dann ist es sicherlich praktisch noch den Bitbucket Server und Bamboo zu benutzen, auch wenn die Preise davon nochmal eine andere Diskussion auslösen.
Ja gut, also man hat halt ein Open Source Projekt, dann kann man ja Teile von diesen Atlassian Sachen auch kostenlos verwenden.
Ja,
wenn ich das richtig genau. In Erinnerung habe. Aber ich meine, wenn es dafür auch Open Source Lösungen gibt, kann man natürlich auch die einsetzen.
Ja, und ich finde auch immer wichtig, darüber nachzudenken, weil, also ich komme aus der Generation, wo wir früher sehr intensives Microsoft-Bashing betrieben haben und in der Linux-Community, als das ein Mega-Argument immer war, der böse, böse Vendor-Login. Mhm. Und Microsoft hat sich aus vielen Bereichen zumindest in der Auffälligkeit zurückgezogen, effektiv natürlich nicht, weil sie noch immer noch eine Menge Business machen. Und auf der anderen Seite sieht man aber jetzt, wie Atlassian mit ihren Tools omnipräsent sind in der Enterprise-Welt. Oh. Und mir kommt da immer sehr schnell die Erinnerung hoch und in mir schreit dann, was ist eigentlich mit diesem Vendor-Login-Argument passiert? Wenn die Leute dann auf einmal die komplette Toolchain
aber
von einem Hersteller...
Aber jetzt cool.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Nein, ich mag da auch lieber die Vielfalt und würde mir viel mehr wünschen, dass die Produkte unterschiedlicher Hersteller eben auch integrierbar sind und das nicht nur dann funktioniert, wenn man alles vom gleichen Hersteller benutzt.
Hm. Okay, du hast noch einen Blast from the Past?
Blast from the Past. Jetzt muss ich kurz switchen. Gib mir ein Stichwort. Ich war gerade noch gedanklich bei den CI-Servern.
Carrie Fisher konnte die Arbeiten an Star Wars.
Ja, genau. Wichtiger Nachtrag, finde ich, zu unserer Sendung vom 33C3. Dass die Gute nicht einfach so verstorben ist. Sie ist einfach so verstorben, das ist schon leider so. Aber die beruhigende Mitteilung an der ganzen Sache ist, dass sie ihre Arbeiten an dem Star-Wars-Film noch beenden konnte.
Ja, ja. Darf man wohl sehr gespannt sein auf den Film.
Mhm. Ja, und dass Disney irgendwie jetzt auch noch was, 250 Millionen irgendwie dafür einstreicht, dass sie nicht alle drei Filme machen konnte.
Was, haben die eine Versicherung abgeschlossen?
Ja, die hat eine Versicherung abgeschlossen, wenn sie nicht alle drei Filme macht, kann, was sie ja jetzt nicht getan hat, sie hat ja nur zwei von drei gemacht, gibt's irgendwie mega viel Geld.
Ja, und diese 230 Millionen können sie jetzt da reinstecken, dass der Charakter animiert wird.
Ja, aber das wollten sie nicht machen.
Ach so, das wollen sie nicht. Ah, das
hab haben sie... Kam aber auch schon letzte Woche irgendwo. Es ist in meiner Twitter-Timeline irgendwo vorbeigeflogen. Ja, ohne dass ich jetzt da direkt die Quelle nehmen könnte. flog das an mir vorbei. Dass sie das wohl nicht machen wollen.
Jupp.
Ich kann aber auch dazu auch nochmal eine Quelle rausholen, wenn euch das...
Begrüße ich aber auch sehr. Ja. Die Toten soll man dann ruhen lassen.
Ja, eben drum.
So, suche ich das jetzt? Nee, das suche ich später. Ja, aber ist schön, dass der nächste Film dann wenigstens nochmal, dass sie da nochmal dabei sein wird und
genau, so viel zur Vergangenheit. Wollen wir in die Zukunft blicken und unser Thema einsteigen?
Oh, ja, genau, deswegen haben wir heute tatkräftige Unterstützung und ich beginne mal mit dem Projekt, was ich machen will und dann können wir darüber reden, wie man das vielleicht lösen könnte und was der Taki alles zu Hause hat. Ich wollte eigentlich meine Heizung steuern. Oh, du rauscht ganz schön.
Ja, okay.
Und zwar auch so ein bisschen in Abhängigkeit von, wie ist die Luftfeuchtigkeit gerade und eventuell ist ein Fenster auf oder nicht. Geiler wäre natürlich noch, wenn man das Fenster da auf und zu machen kann, aber ich erstmal würde mir reichen, überhaupt zu wissen, ist das Fenster auf oder zu. Erstmal, ja, ist halt die Frage, was man da nimmt. Ja, nimmt man sich einen Raspberry Pi, baut irgendwie die ganzen Sensoren dran und steuert man das darüber oder gibt es halt irgendwelche anderen Lösungen? Sinnvollerweise natürlich irgendwas, was nicht einfach in die Cloud geht, sondern was man irgendwie selber steuern kann. Angefangen habe ich jetzt aber erstmal mit so einer Eurotronic Comet Decked Variante für Fritz, für die Fritzbox. Das heißt, das ist ein Heizungsventil, was du auf, ja, also dann dein altes abschraubst, das draufschraubst, dann mit deiner Fritzbox koppelst und dann kann man in der Fritzbox sagen, hey, ich will von 6 bis 9 irgendwie 21 Grad erreichen und dann schaltet das Ding halt aus und dann abends wieder hoch. Kann man für jeden Tag festlegen, wann man geheizt haben will und wann nicht. Und ja.
Cool, das ist also ein Thermostatersatz.
Genau, ist ein Thermostatersatz. Cool. Erkennt auch, wenn ein Fenster aufgemacht wird, also wenn die Temperatur im Raum sehr stark fällt, also ist jetzt kein Kontakt am Fenster, aber es merkt, wenn die Temperatur stark fällt im Raum, dann schaltet es die Heizung auch ab. Und ja, habe ich jetzt aber erst seit gestern im Einsatz und bisher funktioniert es gut. Ist, sagen wir so, löst so 70% von den Sachen, die ich schon haben wollte. Ich kaufe mir nur das Ding, schraub das da ran und es tut. War ein bisschen tricky rauszufinden. Es gibt, ich wusste ja gar nicht, wie viele verschiedene Varianten es von so einem Ventil gibt. Ich habe gedacht, kaufst du, ja, schraubst da rein, wird schon irgendwie gehen. Und dann saß ich doch irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis ich dann zum Laufen gekriegt habe.
Okay.
Das war dann.
Woran hat es gehapert? Am Gewinde oder an den Stiften, die in der Heizung sitzen, dass das zu kurz war oder zu
lang? Ja, genau. Alles davon. Es liegen auch mehrere Adapter bei diesem Comet-Decked-Ding dabei. Und ich habe tatsächlich den, der gepasst hat, erstmal draufgeschraubt und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich aber im Internet nochmal nachgelesen, da muss man dann noch so einen extra Stift drauf tun, dass der da wirklich bis dahin kommt. Und jetzt funktioniert es auch. Es gibt aber so viele verschiedene Heizungstypen auf der Seite von diesem Eurotronic, gibt es eine Liste, welche, was für Heizungsventile es so gibt und ob die Adapter, die sie mitgeliefert haben, da passen oder ob sie nochmal extra spezielle haben, die man bei denen bestellen muss oder ob es einfach so ungefähr 30-40% der Fälle kann es auch einfach sein, dass gar kein Adapter nötig ist, sondern dass man es einfach draufschrauben kann. Auf jeden Fall haben die da ja so eine Liste, aber erstmal muss ich auch rausfinden, was habe ich überhaupt für ein Ventil und tatsächlich habe ich an mehreren Heizungen verschiedene, die halt wurden halt zu verschiedenen an verschiedenen Jahren in meiner Wohnung hier eingebaut. Also für eine Mietwohnung, bei der man eine Heizungssteuerung braucht, wo man jetzt keine zentrale Heizungssteuerung sowieso schon hat. Ich meine, wenn man ein Haus hat, kann man das ja auch selber direkt an der Heizung eventuell machen. Aber wenn man sowas nicht hat, sondern in einer Mietwohnung wohnt und eine Möglichkeit sucht und keine Lust hat, ständig an diesem Ding rumzudrehen, dann ist das eine valide Variante und den einen Tag bis auf dass es beim Einbauen ein paar Probleme gibt oder ich eine Weile gebraucht habe, bis es dann lief, bin ich doch sehr begeistert. Also ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte eine warme Wohnung. So, und er hat halt eine halbe Stunde vorm Aufstehen irgendwie angefangen halt durchzuheizen. Das ist dann schon cool. Und als wir dann aus dem Haus gegangen sind, habe ich schon gemerkt, dass die Heizung schon wieder kalt wird, weil er schon wieder runtergeregelt hat. Das ist schon cool. Ist zwar noch nicht so automatisch, wie uns das jetzt wahrscheinlich Tage gleich erklären wird, wie es bei ihm alles läuft, dass das Ding gleich irgendwie merkt, dass ich wirklich aus der Wohnung gehe und dann irgendwas rumschaltet oder merkt, wenn ich nach Hause komme. Aber für eine einfache Variante tut es tatsächlich schon mal. Aber wie gesagt, was ich jetzt noch gerne hätte, wäre tatsächlich irgendwie Feuchtigkeitssensoren, die sehen, ob ob ich wirklich vielleicht zu Hause bin, ob das Fenster auf ist und ein bisschen mehr. Die Frage ist bloß, wie viel Zeit und Energie man da reinstecken muss, um da hinzukommen. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, wie du das zu Hause jetzt löst.
Ja, also ich habe das jetzt ein bisschen erweiterter. Übrigens habe ich auch angefangen mit diesen Heizventilen aus dem Baumarkt, wo man dann am Heizventil oder Thermostat selber eine Uhrzeit feststellt. Das Blöde ist natürlich, da stellst du eine Uhrzeit ein und hast mal Urlaub oder mal einen Tag frei, dann musst du da rumstellen und hin und her. Mhm. Also Ist-Zustand, ich komme nach Hause. Sobald ich die Wohnung betrete, fährt die Heizung hoch. Wenn ich die Wohnung verlasse, fährt die Heizung runter. Dafür habe ich einfach einen Wert definiert. Ich habe gesagt, ich möchte in dem Raum so und so viel haben, den Raum so und so viel haben, bei Anwesenheit und bei Abwesenheit. So. Mhm. Dann gleichzeitig fährt aber die Heizung auch abends runter zu einem voreingestellten Wert. Aber auch, also bei mir ist es um 21.30 Uhr zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber um 21 Uhr nach Hause komme, fährt die Heizung auch nicht mehr hoch. Ich habe dann gesagt, das lohnt sich ja nicht mehr. Habe also nochmal das so eingestellt, dass sie dann bis spätestens um 20.59 Uhr noch hochfahren kann. Wenn ich später danach wieder nach Heim komme, ja, dann bleibt sie halt aus. Dann habe ich Fenstersensoren dran, das heißt, die Heizung fahren dann auf 12 Grad runter, das heißt, die schließen sich praktisch, wenn das Fenster auf ist, das halt super praktisch ist. Und noch ein Thermostat an der Tür, also jeweils vom Raum am anderen Ende, sodass die Temperatur im Raum quasi auch wirklich erreicht wird. Weil 20 Grad im Thermostat sind im Raum dann vielleicht nur noch 19 oder 18 Grad. So, das jetzt so viel zu den Heizungen erstmal.
Mhm. Und wie funktioniert das Ganze? Also ich meine, bei diesem Eutronic Comet Deck Ding, was ich jetzt habe, kannst du zumindest ein Offset einstellen. Also du kannst sagen, wenn die Heizung 23 Grad zeigt, ist ein Thermostat, was ich an einer anderen Ecke im stehen habe und was halt nur 19 Grad anzeigt, irgendwie das Gleiche. Dann weiß die auch, dass sie noch mehr, ein bisschen mehr hochheizen muss, um dann den Soll 21 oder sowas zu erreichen.
Also, pass
auf, das kann man machen.
Genau, das Offset kannst du mir auch einstellen. Und zwar, ich benutze halt Homatic. Das ist halt ein komplettes Hausautomationssystem. Da bekommst du für fast alles, was du dir so in dem Bereich vorstellen kannst, auch Geräte. Oder wenn du das nicht bekommst, dann kannst du das mit einer Zentrale anbinden. Das ist nämlich das Schöne. Du kannst auch eigene Lösungen mit anbinden. Das heißt, du bist jetzt nicht nur auf diesen Hersteller begrenzt und das war's dann. Funktioniert über Funk. Also ich habe auch eine Mietwohnung. Das ist also sehr praktisch. Über 868 Megahertz. Ist ein bidirektionales Protokoll. Das heißt, die Zentrale kann zum Thermostat funken. Das Thermostat funkt dann aber auch zurück. Ich habe die Temperatur. Ich bin jetzt auf, ich bin jetzt zu, was auch immer. Akku, also Batterieladezustand, solche Geschichten halt.
Mhm. Ja. Okay, ja, ich guck mir gerade.
Das ist offen, das heißt, man kann andere Geräte, die über, also über was müssen andere Geräte verfügen,
so,
damit man die einbinden kann?
Man muss sich das so vorstellen. Diese Zentrale ist Add-on-fähig. Und wenn man sich zum Beispiel einen Add-on installiert für Osram Lightify, das wird sogar da ab Werk unterstützt, dann kannst du die einbinden. Du kannst aber auch ein Add-on installieren, um die Philips Hue mit einzubinden. Du hast aber auch die Möglichkeit, ein XML-API. Das heißt, du kannst also über XML oder sagen wir eher über HTTP-Requests Geräte steuern, Befehle an die Box senden, Variablen setzen oder natürlich auch von der Box per HTTP, wenn du möchtest, oder auch wenn du dir einen Stick zum Beispiel für Z-Wave einbindest, dann halt darüber Sachen steuern. Funktioniert also gesagt über Add-ons oder halt über HTTP-Requests. Ich mache es über HTTP meistens, wenn ich so Selbstbausachen mit einbinde.
Mhm. Okay, und wenn man, okay.
Ist aber trotzdem ein proprietäres Ding. Also es ist
das Protokoll selber ist proprietär, ja, was diese Homatic-Geräte benutzen.
Mhm. Okay, das heißt, das, Ingo, was du vorhin gesagt hast, das, was die Fritzbox macht, ist kein Homatic.
Nee, genau. Also das ist das Ding kommuniziert über Dekt, Ultra, Low, irgendwas. Also die gibt einen neuen Dekt-Standard, der irgendwie darauf ausgelegt ist, dass halt wenigstens Strom verbraucht, weil natürlich muss in diesen Thermostat müssen auch Batterien eingelegt werden und die sollen ja auch eine Weile halten. Und der kommuniziert irgendwie alle 15 Minuten mit deiner Fritzbox und da ist deine Fritzbox quasi wie bei Homematic, jetzt deine Zentrale, hier ist dann die Fritzbox, die Zentrale, und du siehst halt in der Fritzbox-Oberfläche deine ganzen Smart-Home-Geräte, die du drin hast, und das sind zurzeit ja nur diese zwei Sachen, nämlich einmal die Thermostate und einmal diese Steckdosen. Über die Steckdosen habe ich schon vor ein paar Sendungen schon mal geredet, die habe ich ja auch schon eine Weile. Und deswegen war es jetzt für mich halt der einfache Schritt, erstmal die Dinge auszuprobieren und ja, wie gesagt, so 70% deckt es ab, aber so eine Homematic-Anlage ist natürlich nochmal, kann natürlich nochmal mehr, weil da gibt's ja jetzt auch, wie du gesagt hast, Kontakte, Fenster, Türkontakte, also der weiß dann halt, wann du nach Hause kommst und so. Solche ganzen Sachen gibt's jetzt halt für die Fritzbox noch nicht. Kann zwar sein, dass das irgendwann kommt, kann aber auch sein, dass das nie so weit ist. Also bisher gibt's für die Smart-Home-Lösung von der Fritzbox halt nur die schaltbaren Steckdosen, die du automatisch schalten kannst. Wie gesagt, dann macht ja meine Waschmaschine, schaltet sich ja damit jetzt an und aus. Mhm. Und dann die, ja, die Heizungssteuerung. Mehr gibt's halt
bisher. Kann ja nicht. Gleich mal einen kleinen Rundumschlag geben. Das Schöne ist übrigens bei der Deckgeschichte, wenn man einen Fritz Phon hat, kann man seinen Heizungsthermostat auch darüber steuern. Da habe ich mal einen Screenshot gesehen, das sah schon lustig aus.
Ja, oder über die App oder halt über die Browseroberfläche. Also, oder ja. Du kannst ja natürlich auch immer noch hingehen und draufdrücken zeig dir noch was an. Dann kannst du, hast du so ein kleines Rad und dann kannst du halt wärmer, kälter stellen.
Genau, das Schöne bei den Homematic-Geräten ist, dass die auch autark funktionieren. Das heißt, selbst wenn die Zentrale ausfallen würde, würden die noch weiter steuern. Und ganz wichtig ist mir, von Haus aus geht davon nichts in die Cloud. Heißt also, ich bin von keinem Dienst abhängig. Ist immer eine schöne Sache. Es gibt ja auch zum Beispiel, mir fällt nur gerade der Name nicht ein, das war auch ein Hausautomationssystem, was dann später, glaube ich, von Google, also von aufgekauft wurde.
Nest hat, oder was?
Nicht Nest, ein anderes. Und da, auf jeden Fall haben die dann die Server dicht gemacht und schlagartig war die Zentrale tot und alle Geräte haben nicht mehr funktioniert.
Super.
Ich komme nicht auf den Namen, das ist ziemlich bekannt gewesen, dieser Fall. Und dann haben die den User noch teilweise so ein bisschen Geld als Entschädigung zurückgezahlt. Aber wie gesagt, eine komplette Hausautomation war eigentlich tot. Konnte auch nichts machen. Ja, und bei Homematic hast du halt diese Zentrale in deinem LAN laufen und das ist halt mega praktisch einfach, ne?
Genau, also mein Problem ist, oder da können wir gleich mal drüber reden, warum du dich für Homematic entschieden hast. Es gibt ja viele verschiedene Home-Automationssysteme.
Ja, es gibt eine Menge.
Z-Wave gibt's ja irgendwie noch. Gibt noch, und die sind ja alle irgendwie proprietär irgendwie untereinander. Also es ist nicht irgendwie, dass so was weiß ich, eine Komponente von dem einen nehmen kannst, weil es cool ist, eine andere Komponente von was anderem. Die funken teilweise im selben Bereich, teilweise halt in anderen. Ja, bei manchen kannst du die Sachen selber bauen, bei anderen halt irgendwie nicht. Ist so ein bisschen schade. Also, ja, diese FS20 sind auch so Funkschaltdinger.
FS20 ist der Vorgänger von Homematic, ist also von der gleichen Firma.
Okay.
Aber
okay.
Abgekündigt. Aber du kannst aber über die Homematic CCU FS20-Geräte steuern mit dem entsprechenden Stick.
Okay. Ja.
Also FS20 ist halt alt, weil das Protokoll ist halt nur unidirektional. Das heißt, die Geräte senden nicht an die Zentrale, sondern bekommen halt nur die Befehle, aber können halt nicht zurücksenden, ich bin jetzt geschaltet, wenn es eine Steckdose ist oder sowas.
Okay.
Das ist kein Feedback. Das heißt, bei diesem Bitcost-Protokoll, also von wird halt Homematic genannt, da hast du das.
Okay. Und warum hast du jetzt Homematic genommen? War das, weil es so am besten war oder hast du dir überhaupt angeguckt oder hast du dir erstmal so eine Anlage gekauft und gemeint, ja, das funktioniert gut?
Ich bin da damals durch den Bekannten drauf gekommen, hab dem aber wenig Beachtung geschenkt. Er hat mir aber von diesen vielfältigen Möglichkeiten erzählt. Und dann habe ich als erstes mir Heizungssysteme geholt, übrigens interessanterweise auch von der gleichen Firma. Da konnte man aber wirklich nur die Heizung mitsteuern. Auch da komme ich jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, ist ja auch egal. Da hatte man halt die Thermostate, die Ventile und einen so einen Schalter, um die Heizung auf hoch oder auf niedrig zu schalten. War mir aber irgendwann zu blöd, weil ich wollte mehr und es ging einfach nicht. Und da habe ich mich erkundigt und bei diesen ganzen Systemen, die es gibt, ist immer die Auswahl an Geräten beschränkt gewesen. Und dann bin ich auf meinen Bekannten zurückgekommen, habe gesagt, ich sag mal, du hast da doch irgendwas, was ist denn das? Und dann hat er mir halt mal kurz bei sich zu Hause das gezeigt, ne, mit Lichtsteuerung zum Beispiel. Und das fand ich echt interessant. Hab mir da auf der Seite mal die Produktpalette angeguckt und hab dann gesehen, dass die einfach erstmal eine ganze Menge an Produkte bieten für alle möglichen Szenarien, auch für Feuchtigkeitsmessung im Keller. Dass das so erweiterbar ist, habe ich tatsächlich erst festgestellt, als ich diese Anlage in Betrieb hatte. Also ich habe es mir dann gekauft, um es mal auszuprobieren. Mhm. Und war begeistert und dann hat mein Bastler jetzt natürlich 10 Sprünge gemacht und dann habe ich dann halt angefangen, auch mal andere Sachen damit einzubinden. Das kam immer so Step by Step im Endeffekt.
Langsam die Sucht gesteigert.
Ja, und das ist dann sehr mittlerweile, schön, wie gesagt, zu einer Passion geworden. Also ich habe zum Beispiel ein automatisches Türschloss, das heißt, ich stehe vor der Tür, ziehe mir die Schuhe aus, habe auf Android mir einen Script gebastelt, das guckt dann, ob ich im WLAN drin bin, macht dann die Tür springt auf, dann geht das Licht im Hausflur an, also im Wohnungsflur, dann geht aber auch meine Sonos-Anlage automatisch an, yay, dann fahren Musik, die Heizungen hoch.
Du hast dir, Entschuldigung, dass ich da kurz einhake, du hast dir auf Android ein Skript gebastelt, das heißt, du hast keine App selber geschrieben.
Nein, ich benutze dafür Tasker, weil das halt sehr, wirklich sehr praktisch ist. Aha. Da musst du ja nämlich keine Äpfel schreiben. Tasker ist halt super mächtig. Ne? Damit kannst du eine Menge Sachen machen, eine Menge Spielereien.
Und ja, hat man dann, was halt, ich finde, das geht über Spielereien hinaus. Dann kannst du halt echt nützlich Dinge automatisieren.
Ja, nicht? Richtig, ganz genau. Also Tasker ist halt so ein Tool auf Android, um wirklich verschiedenste Aktionen auf dem Handy zu automatisieren. Du kannst zum Beispiel auch Sprachausgaben machen. Ich habe jetzt eine Eingabe gemacht. Das heißt, ich spreche in Google Now und sage Wohnzimmerlicht an. Dann geht das Licht an, dann kann auch der Fernseher automatisch angehen, dann gehen meine Ambiente-Lichter an und mein Handy sagt, Licht ist eingeschaltet. Das ist eine sehr coole Sache. Ich habe dazu im Flur auch einen Bewegungsmelder, das heißt, wenn ich morgens früh aufstehe, dann geht automatisch die Musik an, aber erst ab einer gewissen Uhrzeit. Mein NAS fährt auch automatisch über WAC und LAN hoch, was auch super praktisch ist. Okay. Genau, richtig. Dann habe ich zum Beispiel im Badezimmer, ich habe so einen Spiegelschrank, da habe ich ein bisschen was freigekratzt, da habe ich so ein kleines Display und dann habe ich mir da eine Node MCU, also ein ESP8266 dran gehangen. Mhm. Da zeige ich mir dann zum Beispiel meine Wetterdaten an. Mit diesem Node MCU habe ich auch draußen einen Wettersensor hängen, der mir dann die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur misst, was wiederum in der Homematic als Gerät angezeigt ist. Das habe ich
und das Außenthermometer genannt. Das Node MCU zum Beispiel lässt sich ganz einfach in das Homematic integrieren.
Ja, das lässt sich insofern integrieren, indem ich dem Node MCU sage, schick bitte per HTTP-Request aktuellen Wert der Temperatur an diese XML-API.
Ja, da sind wir wieder bei der Schnittstelle.
Ganz genau, okay, richtig. Cool. Und damit hast du halt sehr viele Möglichkeiten. Ich habe mir aber auch zum Beispiel im Baumarkt für 20 Euro Steckdosen geholt von Intertechno.
Ja,
so.
Ich hatte sind das schaltbare Steckdosen.
Ja.
WLAN-schaltbar oder?
Die haben so Handschalter haben die. Mit so drei Steckdosen dabei, so ein Dreifach-Handschalter.
Ach so. Die sind relativ billig, deswegen.
Genau, dann hatte ich vor Jahren mal gekauft, auch Steckdosen und so ein Gateway. Das ist so ein 433 MHz LAN-Gateway. Mit so einer App, die hieß Steckerchecker, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr.
Steckerchecker?
Ja, jetzt heißt die eben Stecker Pro von einem anderen Hersteller, macht aber das gleiche. Das Coole ist, du konntest die Steckdose damit an- und ausschalten und das war's. Und das fand ich sowas von scheiße, weil ich mir nicht mein Handy raushob, um das Ding auch an- und auszumachen. Irgendwann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du machen? Hab mir das Gateway genommen, hab mir diese App genommen, hab dann mit Wireshark den Traffic mitgeschnitten. Hab dann irgendwo ein Script gefunden von einer Conair, was auch dieses Gateway schalten konnte. Und hab dann mit Hilfe des Mitschnittes diese Befehlszeile rauskopiert und konnte jetzt über LAN meine Steckdosen schalten, was ich in die Homematic eingebunden habe, wo ich jetzt über einen Befehl, den ich ins Handy anspreche, meinen Fernseher anmachen kann. Oder was auch immer ich möchte. Was halt super praktisch ist, halt Steckdosen per App steuern für 20 Euro mit ein bisschen Rumgehacke. Ja, und man braucht ein Gateway dabei.
Wie hieß die Steckerleiste nochmal?
Das Ding heißt Intertechno LAN Gateway und die Stecker sind von Intertechno.
Genau, die werben irgendwie mit den meisten, größten schaltbaren Steckdosen, Zeug, Dingsi. Ich habe auch irgendwie zwei davon
rumliegen. Die kann man auch mit Brennstuhl zum Beispiel, kann auch mit verschiedenen Herstellern zusammenarbeiten. Das sieht man alles in der App. Man muss halt diese Steckdose da einrichten und dann schneidet sie halt den Traffic mit.
Da schneidet man den Traffic mit und dann kann man das letztendlich in das Homematic oder ich habe das eben hier irgendwo aufgeschnappt.
Genau, also du machst
beim Mitlesen, es gibt auch ein Raspberry-Matic.
Ja.
Oder machen wir dafür gleich besser ein eigenes Thema?
Ich habe da eine kleine Brücke und zwar hatte ich eine lange Zeit einen Raspberry Pi laufen mit einem kleinen Webserver drauf, das ich dann so als zusätzliches Gateway als Brücke benutzt habe. Die Software habe ich ja mittlerweile auf der Homematic laufen, also da habe ich jetzt diesen Webserver drauf laufen. Und das Ganze geht an einen Webserver, der das wiederum an die Homematic schickt. Also das ist immer so ein Hin- und Her-Geschick im Endeffekt.
Mhm.
Aber funktioniert sehr gut. Einziger Nachteil ist, die Steckdose kann nicht zurückschicken, ich bin an. Das heißt, das ist eher so eine Sache für, wenn du das auf Sicht machst. Ich würde es nicht für kritische Anwendungen benutzen, weil du weißt nicht, ob die Steckdose wirklich einschaltet.
Ja.
Es kann auch mal sein, dass sie mal nicht angeht.
Wie oft passiert das?
Ich hatte das so, dass ich einen Timer gemacht habe, also auch wieder mit Tasker, und habe damit quasi die Steckdose im Schlafzimmer vom Fernseher ausgeschaltet als Sleep-Timer. Und in 1 von 10 Fällen ist die Steckdose nicht ausgegangen.
Ach, okay.
Auch eine ganz witzige Sache. Ich habe auch meine Lichter umgebaut. Also hier ist ungefähr alles umgebaut. Und ich habe mir ein Aufwachtlicht gebaut. Das heißt also, ich stelle eine Uhrzeit auf dem Handy ein und dann dimmt mein Licht im Schlafzimmer, mein Deckenlicht, so ganz langsam hoch zum Aufwachen, um so ein bisschen das Tageslicht zu simulieren.
Mhm.
Ja.
Du hast dir quasi so ein Philips Wake Light.
Ja, ganz genau richtig. Und das entweder benutze ich halt das Handy dafür zum Steuern oder halt diesen kleinen Webserver, den ich dafür aufgesetzt habe.
Mhm.
Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Es ist ein bisschen Bastelarbeit am Anfang, aber das Ergebnis ist natürlich geil, weil es ist super kostengünstig.
Ist es das? Also diese Steckdosen, die der Ingo eben genannt hat, die kosten ja das Stück 50 Tacken.
Ja, ganz genau. Und jetzt kriegst du 3 Steckdosen für 20 oder 26 Euro im Baumarkt. Du musst natürlich einmalig das Gateway haben und eine Homematic-Zentrale.
Ja.
So.
Diese Steckdosenschalter-Dings und die Homematic, das hast du irgendwie dieselbe zusammengebaut. Gibt's das irgendwo zum Nachlesen, wie das funktioniert?
Ja.
Kannst du vielleicht, wenn's da...
Die Links dafür.
Genau. Weil wenn das jemand auch machen will, muss er vielleicht nicht von vorne anfangen, sondern kann das Zeug schon mal nehmen. Also ich weiß, dass es auch von Intertechno zum Beispiel auch Schalter gibt, halt, dass ich habe einen in die Lampe mal eingebaut gehabt, dass du halt die Lampe mit diesen Schaltern ausmachen kannst. Wahrscheinlich würde das dann auch darüber steuerbar sein, oder?
Genau, richtig. Übrigens, wo ich hier gerade meine Favoritenliste aufrufe, man kann auch über, wenn man sich einen Staubsaugerroboter holt, einen bestimmten WLAN-Stick dran anschließt, das Ganze auch in die Homematic einbinden.
Super.
Ich mag
ja, da muss ich aber sagen, sowas. Also ich habe einen Staubsaugerroboter und da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, dass der Ding, dass ich den ich habe, den programmiert und der fährt halt zweimal die Woche und damit ist gut. Also willst du den echt, wenn du unterwegs bist, sagen, jetzt saug doch mal, wenn ich gerade nicht da bin?
Ich sag einfach mal, weil ich's kann. Das ist so.
Ja, okay. Weil es geht, ist vollkommen ausreichend.
Ja, also mich reizt das dann direkt. Also da leuchten meine Augen. Der Nutzen ist egal.
Okay, ja.
Das Ergebnis ist wichtig und dann sagen, ich kann's. Und es versteht kein Mensch. Das ist eigentlich cool, weil es ist so ein bisschen was Überlegenes. Nein, das ist Quatsch. Das hat damit nichts zu tun mit Überlegenheit. Power Switch, da habe ich's her. Conair Web App. Ja, ich glaube, ich kann da so 2, 3 Links nachliefern dafür.
Ja, bitte machen. Wenn ich jetzt noch ein anderes System hätte, wie die Z-Wave oder so, kann ich die irgendwie miteinander kombinieren?
Ja, es gibt Z-Wave Gateways.
Okay.
Und die können dann halt über dieses Protokoll tatsächlich die Geräte steuern. Ich weiß nicht, wie gut das zusammenarbeitet, aber möglich ist es, habe ich schon gesehen.
Okay. Genau, das wäre die Frage, wenn jemand schon von dem einen oder von dem anderen irgendwas hat. Also es gibt irgendwie Bridges, die von einem in das andere irgendwas umsetzen können.
Genau, aber das ist auch nur bei der Homematic so, also bei vielen anderen Systemen. Wir nehmen zum Beispiel mal das von Belkin. Mir ist nicht bewusst, ob das da geht. Du hast da zwar zum Beispiel eine If-This-Then-That-Anbindung von diesem Dienst, ne?
Gut, so, aber dann musst du ja auch wieder in die Cloud schicken.
Bei der Homematic weiß ich, also die Oberfläche sieht aus wie Windows 1995. Das ist nichts Schönes, das ist also auch nicht fancy oder sowas in der Richtung.
Das ist auch schon sau alt dann dementsprechend, oder?
Ja, du hast auch so eine Homematic-Skriptsprache, die ist auch recht alt, aber damit kannst du dann halt auch wieder so erweiterte Sachen wie zum Beispiel abfragen, der und der und der Tag, aber nicht der Tag und die Uhrzeit. Also du hast ein bisschen klicki-bunti und kannst aber noch Skripte mit einbinden, wenn du auch willst, mal wirklich erweiterte Sachen da reinzupacken, so wie Wake und Learn zum Beispiel.
Ja, und hast du dir mal die FEM oder sowas angeguckt, also diese Home-Automatisierung?
Genau, richtig. FEM ist ja eine Open-Source-Software.
Genau.
Und das Interessante ist, die wird dazu benutzt, um auch Homatic-Geräte zu steuern.
Genau, also die sagen ja auch, pass auf, wenn du den Stick noch anschließt oder diese Bridge noch anschließt, dann können wir halt mit dem und dem Protokoll und dem und dem Protokoll und dem 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 alles mit allem reden, ja, dann nach dem Motto, kauft ihr alle Geräte zusammen und irgendwie können wir das schon steuern.
Ja.
Aber hast du das irgendwo im Betrieb oder ist es tatsächlich?
Nein, hat sich für mich ja nicht angeboten, weil ich ja die Homematic habe, also die CTU.
Mhm. Und man kann irgendwie den größten Teil schon daran irgendwie anbinden.
Genau, FEM hat mit diesen, also du brauchst halt zum Beispiel einen LAN-Gateway dafür, hat aber einen großen Vorteil, kann keine Verschlüsselung. Ich meine, kann keine Verschlüsselung, außer das hat sich jetzt aktuell geändert und dann wären für mich so Sachen wie automatische Türschlösser schon mal komplett außen vor. Wenn die Dinger nämlich dann offen funken, wäre das gar nichts für mich.
Okay. Mhm. Aber das, also genau, das ist bei FS20 ist glaube ich auch so, dass die Dinger unverschlüsselt sind, gell?
Und weiß ich nicht im Detail, wie das bei FS20 ist. Habe ich auch nie benutzt, weil die Geräte halt im Endeffekt die alten Homatic-Sachen sind und von daher.
Genau. Okay. Aber das wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Also wenn man sagt, man will sich jetzt nicht auf Homatic festlegen, sondern man will viele verschiedene Sachen. Ich habe mir jetzt FEM tatsächlich nicht, also ich wollte es mir immer angucken, aber ich bin noch nie dazu gekommen. Das wäre halt auch so eine Möglichkeit, weil wie schreiben, also ich lese jetzt, könnte man jetzt mal wieder die Wikipedia-Seite vorlesen. Also die können irgendwie KNX gibt es ja scheinbar noch, Z-Wave, Intertechno, Philips Hue, alles Mögliche irgendwie ansteuern.
Genau, richtig. Das Blöde ist halt, das wird viel über Config-Dateien geschrieben und bei Homematic hast du zumindest noch mal so eine Web-Oberfläche, wo du dann die auch was zusammenklicken kannst und dann optisch halt ein bisschen die Sachen besser aufbereitet hast. Aber wenn das Bastlerherz hochschlägt, dann kannst du auch FEM benutzen.
Oder OpenHub, oder hast du dir mal OpenHub angeguckt? Das ist ja auch.
Nein, ist aber auch eine Software, womit du dann verschiedene Hausautomationssysteme steuern kannst. Das wird dann über Config-Dateien gemacht oder XML oder weiß ich nicht, auf jeden Fall durch solche Dateien, womit du dann halt Systeme einbinden kannst oder auch Geräte, so Konfigurationsdateien, ich weiß nicht genau, was das für welche sind. Soll auch sehr mächtig sein und wird auch wohl von kommerziellen Integratoren, also Leute, die dann quasi dir deine Hausautomation einbauen, benutzt.
Mhm. Okay.
Habe ich mich aber noch nie mit beschäftigt.
Okay, also du hast irgendwie alles auf diese Home Automation von Homematic gesetzt und hast irgendwie geschafft, alles daran anzubinden, was ja auch
ganz genau ein
valider Grund ist.
Okay. Und vor allen Dingen, da ich damit glücklich bin, habe ich auch keinen Grund gesehen, da jetzt irgendwie groß oder ernsthaft mich damit mit was anderem zu beschäftigen.
Genau, okay.
Außer mit vielleicht ein paar Smartphone-Apps oder sowas in der Richtung.
Mhm. Gibt es denn für Homematic, gibt es auch eine extra Smartphone-App? Also ich meine,
ja,
nutzt sie scheinbar nicht, aber...
Man darf eins nicht vergessen, Homematic ist so das absolute Buster-System und Homematic IP, das ist quasi vom gleichen Hersteller, die gleichen Geräte, ein bisschen hübscher. Das ist so klicki-bunti, da hat man also quasi eine App und ein Gateway, die verbindet man dann zusammen und dann kannst du über die App die Geräte ein bisschen einstellen, aber hast leider bei weitem nicht die Möglichkeit, die du bei Homematic hast.
Ist es nicht auch das, irgendwas benutzt auch die Telekom für ihr Smart Home?
Genau, die Telekom, das sind die Homematic-Geräte 1:1. Ja. Die Telekom mit, boah, ich hab's heute mit den Namen, ne? Man kennt's auf jeden Fall. Also die Telekom hat ja sein eigenes System, hat also eine eigene Zentrale, die aber leider auch nicht so erweiterbar ist. Also ein Bekannter und Arbeitskollege von mir, der hat nämlich die Zentrale mal gehabt, ist jetzt auf die CCU umgestiegen. Aber du hast...
Sie haben sogar smarthome.de, die Telekom.
Neben eigenen Geräten, die dann wohl anbieten, auch 1:1 die Homematic-Geräte. Mhm. Also das System ist von der EQ3 AG, das ist also das Homematic-System mit dem gleichen Protokoll, was dahinter steckt. Übrigens RWE Smart Home genauso. Das gleiche System, das gleiche Protokoll, nur eine andere Zentraleinheit und damit halt auch weniger Möglichkeiten. Da musst du sogar Geld bezahlen, wenn du so und so viele Geräte einbinden willst, was ich schon sehr heftig finde. Und diese Tasker-Anbindung, die ist halt auch nur möglich, wenn du dann tatsächlich über eine API irgendwie nochmal auf die Geräte zugreifen kannst. KiwiCon übrigens heißt das von Telekom. So, und deswegen fand ich halt diese CCU ganz interessant, weil man da von außen halt über Tasker oder wie auch immer dran kann. Mhm. Und dann sind die Möglichkeiten natürlich wirklich sehr groß. Ja.
Okay, klingt ja ganz spannend. Genau, und Feuchtigkeitssensoren, also das, was ich brauche, das gibt's. Gäbe es jetzt bei Homematic auch schon so
ja, drin, also du oder? Hast Feuchtigkeitssensor entweder im Wandthermostat, ne, also die Luftfeuchtigkeit, oder wenn man sich Homematic IP-Geräte kauft, die sind nämlich zu Homematic kompatibel, das heißt, die kann ich auch in die CCU einbinden, hast du das sogar bei dem Homematic IP-Heizungsthermostat mit dem Heizthermostat drin. Wenn ich jetzt nicht lüge, hast du es mit da drin.
Ja, mal angenommen, du hast keine Thermostate. Also gibt es das als Standalone-Gerät oder gibt es so Raumklimasensoren?
Ja, gibt's auch. Und viele Geräte sind auch sogar Standalone-fähig. Mhm. Also das heißt, das Wandthermostat wäre natürlich unsinnig, ohne dass es irgendwas steuern kann. Aber zum Beispiel das Wandthermostat mit dem Heißthermostat in Kombination kann man auch ohne CCU betreiben. Das ist das Schöne bei der ganzen Sache. So, ich gucke gerade selber mal Heizkörperthermostat im Badezimmer, habe ich 17 Grad, aber zeigt mir keine Luftfeuchtigkeit an. Nee, das kann nur das Wandthermostat, die Luftfeuchtigkeit.
Ja. Ingo, ja. Du meintest, du willst wegen der Luftfeuchtigkeit die Heizung steuern.
Ja.
Willst du damit vermeiden, dass es schimmelt?
Ja.
Aha.
Ja, macht natürlich Sinn, klar. Wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dann dreh die Heizung hoch.
Ja, da bin ich gerade erst drauf gekommen, während ich die Frage gestellt habe. Ich habe mich vorher gefragt, sonst lüftet man doch eher wie bei Luftfeuchtigkeit, aber nein, klar.
Es gibt sogar Fenstersteller, die machen ein Fenster automatisch auf. Das ist total crazy.
Das würde ich dann auch gerne haben. Also es geht halt um Hobby-Bastel-Kellerraum, der halt tatsächlich in der aktuellen Variante einfach schimmelt. Und der muss jetzt halt automatisch beheizt und im Idealfall dann auch tatsächlich noch automatisch gelüftet werden. Das wäre dann tatsächlich noch der zweite Schritt. Ich meine, ich kann zwar dann irgendjemandem sagen, hey, geh mal wenigstens irgendwie einmal die Woche irgendwie da runter und lüfte, aber ja, irgendwas muss man da finden, dass das alles automatisch passiert. Also irgendwann will ich dann auch die Eisenbahn, die da in dem Keller steht, dann automatisch fahren lassen und dann mit einer IP-Kamera beobachten, dass man das einfach machen kann. Einfach because we can.
Richtig.
Aber so weit bin ich noch nicht. Jetzt wäre erstmal tatsächlich, ich will wissen, wie ist die Feuchtigkeit in diesem Raum? Sind die Fenster auf? Kann ich die Heizung hoch und runter drehen? Und dann könnte ich das Fenster automatisch auf- und zumachen. Und dann würde der ganze andere Kram noch kommen.
Also das hängt natürlich davon ab, wie gut das Gerät mit deinem Fenster kompatibel ist, ne? Also wie du das da zusammenbaust, aber prinzipiell geht das. Übrigens sehe ich hier gerade, ich bin zu diesen Bastlereien gekommen, ich habe keinen grünen Daumen, also ich bin so einer, ich kann Palmen ertränken. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber ich bin doch ITler, also bastel ich mir einen Feuchtigkeitssensor, der mir dann eine Nachricht schickt, wenn meine Pflanze gegossen werden muss.
Ja.
Das Thema ist komplizierter, als ich dachte, also viel komplizierter, weil man muss erstmal wissen, was ist überhaupt feucht, ne? Wann ist die Pflanze wirklich gesättigt. Dann, wenn du diesen Sensor irgendwo in die Blumenerde steckst, zeigt er dir jeweils verschiedene Werte an, weil er halt verschiedene Feuchtigkeitsbereiche sind. Aber damit bin ich halt zu dem Thema gekommen, auch zu dem Basteln mit dem ESP, also so ein kleiner Mikrocontroller. Und das ist schon eine coole Sache, wenn man sich das mal so überlegt, also weil du halt wirklich auch solche Sachen mit einbinden kannst, ne? So absolute Selbstbausachen. Mhm.
Ja, spannend. Wäre sicher auch bei uns ein Thema. Ich schaff's auch tatsächlich, selbst Kakteen verdursten.
Ja, das ist schwierig. Ich habe da auch noch keine Lösung gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Ich kann diese IKEA-Palmen empfehlen. Die Dinger sind nicht kaputt zu kriegen.
Das war eine IKEA-Palme und sie ist gestorben, ja.
Ich habe die Erfahrung, die Dinger gehen nicht kaputt. Wenn man sie vergisst zu gießen, dann lassen sie die Blätter hängen und trocknen aus. Und wenn man es ganz übertreibt, dann fallen halt auch alle Blätter ab. Wenn man sie dann übergießt und 3 Wochen wartet, sprießen neue Blätter. Das ist...
Ja, also ich hab echt keinen grünen Daumen. Wobei, ich habe hier eine Pflanze, die gieße ich, glaube ich, einmal im Monat und die lebt noch. Also das ist ganz gut.
Immerhin. Ich habe meine Pflanzen im Büro haben auch schon 3 Jahre lang überlebt. Ich weiß auch nicht wie, aber sie blühen, funktionieren noch irgendwie.
Also ein Kollege von mir im Büro, der gießt seine Pflanze mit Etikettenablöser und irgendwie wird sie immer grüner, was wir sehr creepy finden.
ja. Vielleicht nicht mehr in die Pflanze reinbeißen danach. Das könnte nicht so gut sein. Okay, gut. Ist ja zumindest mal eine interessante Sache, dass man tatsächlich an dieses Homematic-Ding auch noch ein paar externe Sachen anhängen kann. War mir nicht bewusst. Ich habe eher gedacht, es ist tatsächlich so ein geschlossenes System und wenn man sich dann für dieses eine oder das andere entscheidet, dann ist man da quasi schon gefangen. Ich weiß oder ich habe gesehen, dass der Marc sich auch irgendwelche Z-Wave-Schalter geholt hat. Die müssen wir dann in einer der nächsten Folgen
auch mal fragen. Das ist Amiland ja wirklich sehr. Also da sind ja auch ganz andere. Ich höre mir sehr oft Smart Home Podcasts an, also von Übersee. Okay. Die haben da ja ganz andere Systeme. Also Philips Hue ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt da. Sonos natürlich. Übrigens Sonos super geil in die CCU, also in Homematic integrierbar. Ich liebe es einfach. Also ich möchte jetzt keine Schleichwirkung von machen, aber Sonos ist einfach geil.
Ich habe Yamaha. Ich habe keine Ahnung.
Das funktioniert einfach. Das ist das Schöne dabei. So, und die benutzen aber auch ganz, ganz andere Systeme. Also Homematic wäre denn da überhaupt kein Begriff da hinten.
Mhm. Ja gut, ist halt eine deutsche Firma, ja. Also.
Ja, natürlich, sicher, genau. Also da Z-Wave ist dann und was gibt's? Genau, und Zigbee. Z-Wave und Zigbee, das sind ja
Zigbee.
So, die sind ja recht bekannt und ja, ich weiß nicht, was die da noch alles für Systeme haben und verschiedenste Nest. Nest ist in den Staaten auch sehr, sehr
apropos,
vertreten.
Nest kommt nach Deutschland, gell? Habt ihr gelesen?
Ja. Teuer.
Echt? Ist es teuer?
Ja, bei Amazon waren es irgendwie 249 Euro, glaube ich, letzter Stand.
Können wir gleich natürlich nochmal verlinken. Also ich habe
irgendwo... Nein, 277, ich korrigiere, 277.
Was ist das dann? Nur eine...
Das Thermostat über Amazon Prime.
Ja, und da muss man dann auch irgendwelche mehreren Sachen kaufen, oder? Man muss ja dann auch...
Du schließt das Nest, die Theorie dahinter ist ja, wenn du ein einziges Thermostat in der Wohnung hast, was dann theoretisch alle anderen Räume beheizen soll, wie auch immer das dann genau funktioniert, nimmst genau. Du dieses Wandthermostat ab und schließt da halt die Nest dran an. Und die soll dann durch irgendwelche Magic wissen, wann du da bist, wann andere Leute da sind, ob jemand da ist und in welchem Raum, also im Badezimmer, ne, was auch Sinn macht, wenn ich im Flur, im Hausflur und unten im Keller das Badezimmer hab, wie dann die Temperatur da ist. So soll die Nest funktionieren. Also zentrale Steuerung durch einen Raum oder einen Referenzraum, um genau zu sein.
Okay, wird natürlich alles in die Cloud gegeben und geht gleich alles zu Google.
Genau, und das finde ich ja bei Homematic ganz cool, ne? Keine Cloud, du bist also nicht davon abhängig,
ja, ja.
Von Servern und erweiterbar.
Coole ja, deswegen Sache. War meine Idee ja, Fem zu nehmen oder sowas, weil ja, also ich will schon nicht, dass das in die Cloud geht. Deswegen wäre mir jetzt, glaube ich, auch dieses Telekom-Zeug oder sowas nicht, weil die gehen ja auch alle davon aus, dass du das Zeug ja irgendwo hin synchronisierst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Übrigens, synchronisieren. Markus, Raspberry-Matic war deine Frage.
Ja.
Du kriegst die Software von der EQ3, also die Homematic-Software, tatsächlich auch für ein Raspberry, also auch vom Hersteller.
Ja.
Der Vorteil ist natürlich, dass du eine viel größere Rechenpower hast, um dann noch diverse Add-ons drauflaufen zu lassen und vielleicht noch dein Media Center. Hast du nicht gesehen. Mhm. Eine schöne Sache, das ist im Endeffekt der Stick von Homematic mit dem Protokoll, und den lötst du zusammen, packst ihn aufs Raspberry drauf, machst die Software drauf und dann gib ihm.
Aha.
Coole Sache, okay. Du musst keine CCU extra dafür kaufen.
Das heißt, du kommst wesentlich günstiger weg als mit diesem Homematic Central Control Kit.
Ich weiß gar nicht, was dieser Stick da kostet, genau. Du kommst ein bisschen günstiger weg, ob es jetzt wesentlich ist, weiß ich nicht. Homematic. Okay. Raspberry Funkmodul. Sind 20 Euro bei ELV, scheinbar. Komplettbausatz für das Funkmodul. Ja. Du zahlst für das Funkmodul genau 20 Euro. Wenn du also ein Raspberry hast, dann bist du im Gegensatz zu 99 Euro für die CCU um einiges günstiger.
Nice. Okay.
Gute Sache auf jeden Fall.
Das klingt gut.
Ja. Und löten und basteln, das liebe ich auch noch.
Und selbstgemacht, ja.
Homebrew. Ja, das ist cool.
Und diese CCU kann man auch übers Internet von Entferne steuern oder muss man sich da selber erstmal einen VPN-Tunnel hinbauen? Oder?
Entweder du baust dir selber einen VPN-Tunnel oder du nutzt einen Dienst. Es gibt da zum Beispiel einen, der heißt meine Homematic, der ist kostenpflichtig. Es gibt aber auch eine andere Add-on, das ist also auch eine App gleichzeitig, womit du dann das Ganze steuern kannst und die bieten dann, nee, warte mal, ich glaube, die wollten auch einen Obolus dafür haben, wenn du mehr als 5 Geräte nutzt oder sowas in der Richtung. Homematic IP zum Beispiel, da ist der Cloud-Service komplett kostenlos. Mhm. Aber da natürlich nicht diese großen Möglichkeiten. Mhm. Und es gibt auch für Homematic, ich nenne es mal Classic in Anführungszeichen, keine eigene App. Aber halt von Drittanbietern. Von Drittanbietern hast du eine Menge Apps. Für die Smartphones.
Ja, gut, wäre jetzt auch kein Problem, sich erst einmal den VPN-Tunnel zu
klicken. Ich würde es aber auch über einen VPN-Tunnel machen im Endeffekt, weil wann musst du mal...
Nur wenn du wirklich mal irgendwas vergessen hast einzustellen, was weiß ich, wenn du eine Urlaubsphase eine längere hast und du hast es irgendwie vergessen vorher festzulegen.
Kann aber auch trügerisch sein. Ich habe einmal vom Büro 40 Kilometer von zu Hause entfernt die Tür aufgeschlossen, weil ich auf den falschen Knopf gedrückt habe, weil ich einem Kumpel was gezeigt habe. Hab dann mein Vater in die Wohnung geschickt, aber die Tür war zum Glück nicht auf. Also ich habe da nur auf Öffnen anstatt auf Aufsperren, auf Aufsperren gedrückt anstatt auf Öffnen, damit er den das Türding dann da zurückzieht und dann halt die Tür wirklich aufgeht. Aber ich hatte wahnsinnig kalte Füße.
Ja.
Okay.
Das glaube ich. Was ist denn? Es gibt ja, wie heißt denn diese ganz populäre Sache, die ein Kollege auch hat? Eve. Dieses Eve-Zeug, ist das dazu kompatibel oder?
Oh, was ist jetzt gerade Eve?
Eve ist auch so eine Home-Automatisierungsmarke.
Elgato, ne?
Ja, genau.
Kann ich nicht sagen. Würde ich aber jetzt vom Hören sagen erstmal nein. Habe ich nämlich noch nicht mitbekommen. Irgendwo im Universum oder im Forum oder sowas. Kann, aber ich bin mir da nicht sicher.
Okay, das heißt, das sind dann wirklich getrennte Welten, man muss dann darauf achten, was mit was zusammenspielen kann, wenn man da anfängt.
Ganz genau, das hängt natürlich immer vorwiegend davon ab, was dir der Hersteller für Schnittstellen zur Verfügung stellt. So, Eve über Bluetooth. Ich weiß nicht, also das ist ja das Blöde, weil du bist in deinen Möglichkeiten ziemlich beschränkt. Bei den Homematic-Sachen, wenn du dir was ausgesucht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es umsetzen kannst, ich sag jetzt mal wirklich 90%. Auch wenn du da ein bisschen skripten für musst, du musst da vielleicht ins Forum vergehen, die Hilfe holen. Aber du kannst es umsetzen und das ist eigentlich das Wichtige. Also Smart Home ist ja für mich nicht, dass du eine Heizung steuerst, sondern dass verschiedene Systeme miteinander zusammenspielen und im Eingang sind und auch miteinander sprechen können. Das ist ja für mich Smart Home und deswegen lebe ich das ja auch so.
Ja, das ist schon richtig.
Okay, sollen wir das Thema dann mal abschließen? Oder?
Wobei, eine Sache will ich vielleicht noch sagen, und zwar, ihr kennt ja auch von Amazon Alexa, also diese Box.
Ja.
Ja.
Es gibt die Möglichkeit, und zwar von Amazon, sich einen Source Code auf GitHub runterzuladen und dann kannst du die Software auf dem Raspberry Pi packen. Und damit kannst du dann rumspielen, wenn du ein USB-Mikrofon hast. Habe ich noch nicht probiert, mache ich aber irgendwann mal.
Okay, aber das geht ja dann trotzdem alles in die Cloud und wird bei Amazon analysiert und gedingt.
Das ist absolut richtig und das ist natürlich auch wiederum der Nachteil, weil das geht dann wirklich in die Cloud, ja.
Das ist ein bisschen scary.
Yeah,
und wenn ich dann doch mal jemanden umbringen sollte, dann weiß Amazon das auch.
Ja, und die Big Brother.
So.
Okay.
Ja. Cooles Zeug.
Macht Spaß.
Das ist jedenfalls interessant. Ich werde mir das nach deinem Tipp jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen näher angucken, Homematic. Wie gesagt, war mir nicht klar, dass man das doch so stark erweitern kann. Ist sicher ein Grund. Ansonsten, wie gesagt, FEM werde ich auch noch mal zumindest mal irgendwann installieren und noch ein bisschen rumspielen. Die faule Lösung und die bisher einfache Lösung war jetzt einfach mal diesen Deckt Fritzbox-Dingsy zu nehmen und wie gesagt, erkennt, dass ein Fenster auf ist, einfach weil die Temperatur im ganzen Raum stark fällt und dreht dann schon mal die Heizung runter und man kann einstellen, wie lange das geht und so. Also man kommt mit so einer einfachen Lösung auch schon recht weit, aber klar, eigentlich will man schon noch ein paar Sachen mehr haben. Und gut, ich bräuchte jetzt vielleicht nicht, dass die Musik angeht oder so, aber wenn man nach Hause kommt und die Heizung geht an und das Licht geht an, wäre schon fast erstrebenswert.
Also ich helfe auch gerne bei Fragen weiter, wenn ihr oder wenn jemand anders was möchte. Also ich bin da sehr offen.
Genau, schreibt einfach in die Kommentare oder genau, zur Not kann man auch.
Genau, oder warte mal, ich verlinke mal unten in den Shownotes meinen Twitter, dann kann man mich ja auch mal.
Oder so, genau. Ja.
Kann man mich da auch drüber erreichen. Ja.
Genau, dann kommen wir gleich noch zum Lesefu. Und zwar für uns völlig unverständlich. Windows. Wait, what?
Ja, also der Artikel heißt How to install Windows 10 Build in Apps and How to Reinstall Them. Das hatte folgenden Hintergrund. Unter Windows 10 hat man dieses schöne Fotoprogramm. Und dieses schöne Fotoprogramm schickt ein, also bei mir war es mittlerweile tagtäglich, deine neue Zusammenfassung, bling, bling, bling. Und zwar in Windows hat man ja jetzt so eine Benachrichtigungsbar, so ein Infocenter. Und dann kam jedes Mal einmal am Tag, bling, 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 hier ist deine neue Zusammenfassung, bling, 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 hier sind deine neuen Top 10 Fotos. Und das hat mich genervt. Und ich habe die Synchronisation abgeschaltet und es ließ sich nicht abstellen. Dieses Bling, Bling, Bling war immer. Und dann wollte ich das Programm deinstallieren, aber da das ein Windows-Build-In-Programm ist, kann man es einfach deinstallieren.
Super, Microsoft, hast du total gut gemacht.
Das ist super ätzend. So, und dann gibt's aber diesen Artikel, wie man über die PowerShell von Windows zum Glück diese ganzen Windows, ich nenne sie echt mal Bloatware, deinstallieren kann. So, also für jeden, der halt tatsächlich Bling, Bling, Bling die ganze Zeit hat, weil er seine neue Fotozusammenfassung angucken kann, sei das ganz ans Herz gelegt und natürlich der Windows nutzt.
Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich davor sitze, komme ich nicht damit klar, deswegen lasse ich es einfach.
Ist vielleicht auch schon so ein halbes Mimi-Mimi. Aber da habe ich noch was viel Besseres.
Spart man damit auch dann gleich irgendwie einen Speicherplatz an, wenigstens.
Ja, weil, ich weiß nicht, wie viel Speicherplatz das ist, aber ja, theoretisch schon, klar.
So, Windows XP musste man ja auch immer diesen XP-Anti-Spy erstmal ausführen und alles deinstallieren und ist das heute auch noch so? Gibt's sowas noch? Aber Anti-Spy bringt ja auch nichts
mehr. Habe ich aber nicht drauf.
Funkt ja alles in die Cloud, da ist ja bei dir auch schon fast egal, wenn die Homematic auch noch alles ins Internet funken würde, wenn es dein Betriebssystem schon die ganze Zeit tut, aber hey, ist ja auch egal.
Hauptsache, ich habe hier Cortana deaktiviert, da brauche ich ja auch nicht, wenn ich am PC sitze und dann sage, hier Cortana, bla bla.
Cortana.
Brauche ich nicht.
Ja.
Cortana, sprich doch mal.
Geräte, die einem unaufgefordert zuhören.
Ja. Sprich doch mal mit Echo und mit Google und mit Siri und unterhaltet euch doch mal alle über ein spannendes Thema. Mimimi. Call zu Mimimi.
Mimi. Endlich mal wieder rumheulen.
Ja, mal Seele auskotzen, oder wie heißt es?
Seele baumeln lassen, dachte
ich. War das nicht einfach mal den Bimbam baumeln lassen? Das war zum Entspannen, ne?
Nee, also ist es nicht Stuhlgang der Seele oder so?
Stuhlgang der Seele.
Ja. Einfach mal rummimimi.
Das ist eine Spätfolge von der 33C3 Vorbereitung jetzt, oder?
Genau. Wir hatten ja nur anderthalb Stunden. Es war so schon es war echt anstrengend, anderthalb Stunden, ja. So sind wir nicht gewöhnt. Kriegen wir eigentlich selten hin. Also jetzt sind wir auch so bei anderthalb Stunden ungefähr, sind wir schon knapp drüber. Es ist schon ein bisschen entspannter, wenn man nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss und dann sieht man, es sind noch 10 Minuten und wir haben noch so viele Sachen und
Und irgendwelche Schilder werden hochgehalten und die Leute werden hektisch und ja.
Ja, das ist natürlich verständlich.
Ja, aber wir haben es exakt hingekriegt. 1:30 Stunden. Ja, so irgendwie.
Ja, aber es ist schon eine geile Sache, so live vor Publikum broadcasten.
Ja, war sehr lustig, war sehr toll. Aber wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr mit dem Publikum gespielt und so, aber ich war schon irgendwie drauf konzentriert, jetzt anderthalb Stunden irgendwie das Zeug und da irgendwie alles reinzupressen, dass ich da irgendwie nicht so die Möglichkeit gefunden habe, dann jetzt noch mehr das Publikum einzubeziehen. Wäre vielleicht noch schön gewesen. Aber ich hoffe, die Leute, die da waren, hatten trotzdem Spaß oder die das Video geguckt haben, dann anschließend. Also ja, können wir nächstes Jahr gerne wieder machen, wenn alles klappt. Aber ich hatte dann noch ein Mimimi, zu dem ich nicht gekommen bin und deswegen heute, ich habe ja so Sticker verteilt oder drucken lassen die und dann vor Ort auch mit verteilt. Und das war schon so ein bisschen eine Odyssee. Ja, also ich habe zwei verschiedene gemacht. Ich habe einmal Binärgewitter-Sticker gemacht und einmal Radetux-Sticker gemacht. Ich habe auch neben dem, wie sie dass wir auf dem Kongress verteilt haben, also wenn wir auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen sind, werde ich auch gucken, dass ich immer welche dabei habe. Ich weiß auch, wir waren auf der FrostCon, ne?
FrostCon, wo du genau, dann überfallen wurdest.
Genau, kam auch jemand und wollte unbedingt Binärgewitter-Sticker. Also ich gucke, dass ich immer welche in meinem Rucksack dabei habe. Wenn ich auf irgendeinem Event bin, aber mich antwittern oder so und sagen, hier, ich brauche noch Sticker. Zur Not können wir auch mal welche verschicken. Also ein Hörer hatte jetzt schon angefragt, ob ich ihm mal per Post ein paar schicke. Sind auch unterwegs, sollten demnächst kommen. Es kommt drauf an, wie viele Leute das jetzt machen. die nächsten zwei, drei kriegen, würden jetzt vielleicht noch welche kriegen und irgendwann müsste ich dann sagen, jetzt wäre zu viel. Aber
nur gegen frankierten Rückumschlag.
Selbst das könnte, wenn da plötzlich 30 frankierte Rückumschläge kommen, dann bist du auch K.O. dann erstmal nur mit eintüten und wegschicken. Ja, aber auf den nächsten Events, also ich habe immer welche dabei, ich weiß nicht, Markus, du hast sicher auch noch ein paar mitgenommen.
Ja,
oder?
Ich habe
also
auch noch welche.
Wo auch immer wir uns dann befinden, einfach mal Bescheid sagen, da können wir euch noch welche geben. Aber jetzt zum Sticker drucken. Ich habe zwei Druckereien benutzt. Einmal die Druckerei. Die Druckerei, ja. Total toll. Ich meine, klingt auch super, aber ist...
Ich verwechsel mit die Partei, ne?
Du meinst die Partei,
vielleicht
die
war
Partei.
Das, vielleicht war ja. Das die Experience deswegen so, wie sie war, Ingo.
Die Druckerei, die Druckerei.
Die Druckerei, also das UI bei denen war ein bisschen scheiße. Und man konnte auch tatsächlich nur einen Auftrag machen. Also du konntest nur sagen, ich will jetzt 1000 Sticker mit dem und dem Dings haben bis übermorgen oder so und dann wegschicken, verkaufen, haben wollen, so. Du konntest nicht sagen, ja, mach mal auf, ich will Binärgewitter-Sticker und ich will Radetux-Sticker und schick die mal zusammen. Nö, das ging dann nicht. Also du musstest dann jedes Mal den Versand zum Beispiel bezahlen. Das war ein bisschen strange. Erschließt sich mir nicht, ja, warum man nicht mehrere Aufträge zusammen machen kann, weil alle anderen können das ja auch, aber die Druckerei konnte das nicht. Da habe ich, glaube ich, genau, da habe ich die Radetux-Sticker gedruckt. Und dann, nachdem die Zeit nicht mehr ganz gereicht hat, die Preise bei der Druckerei dann zwar für 1000 Sticker in dem, ich habe eine über eine Woche Zeit-Modus irgendwie preislich super waren, aber nicht für, ich brauche sie übermorgen, habe ich dann Flyer-Alarm benutzt. Flyer-Alarm nutzt leider UPS als Dienstleister zum Verschicken von Zeug. Was bedeutet, die kommen nur montags bis freitags? Ich meine, irgendwie die meisten Paketdienstleister auf dieser Welt schaffen es, wenigstens Samstag zu kommen. Und ihr wisst, wir hatten so, es war über Weihnachten. Das heißt, der 24. Dezember war eigentlich ein theoretisch ein normaler Tag, also so ein normaler Samstag. Die meisten Paketdienstleister kommen an diesem Tag und stellen dir was zu. Nicht ups, ups macht da Pause. Und deswegen kam die Lieferung, obwohl sie vom Flyer Alarm schon am 23. Dezember losgeschickt wurde, dann erst am, das ist dann 27. oder so war der erste Tag dann wieder, wo es ging. War bestimmt auch deswegen der Grund, weswegen ich dann erst am 28. auf den Kongress gehen konnte.
zusätzliche Ausrede gefunden.
Genau. Ich musste am 27. noch auf die Sticker warten. Da habe ich dann schon die Express-Variante genommen, weil, wie gesagt, vorher einfach hat es nicht geklappt, weil bei Flyer-Alarmen, ich hatte jemanden, der mir so ein PDF draus gemacht hat, aus unseren aktuellen Stickern, und ja, haben die nicht angenommen, weil sie wollen irgendwie das PDF-Format von 2002 und das von 2003 geht halt nicht. Und du denkst dir, Moment, wait, what? Also erstens ist 2002 und 2003 beides Ewigkeiten her. Und warum bitte wollt ihr unbedingt den etwas älteren Standard? Es ist nicht ersichtlich, ja? Weißt du, da fragst du jemanden, naja, kannst du mir das mal schnell machen irgendwie, und hier PDF, ja klar. Also Leute, die halt InDesign und Co. benutzen können, irgendwie, dass da irgendwie das richtige Zeug rauskommt. Und dann willst du das da eingeben und es wirft dir einfach nur eine scheiß Fehlermeldung vor.
Ja, bis, man muss halt man immer dann, das gut abgehangene Format nehmen.
Bis man dann erstmal rausfindet, ja, woran liegt es denn jetzt, ja? Sind nicht etwa das, was ich nicht, hast du da Anschnitt und Aufschnitt und Querschnitt und Kreuzschnitt und oder nicht richtiges Format, was weiß ich, ja, woran liegt's denn jetzt? Nee, es lag daran, dass dieses scheiß PDF-Format irgendwie nicht PDF A2000X2 ist, sondern 3. Es ist einfach nicht verständlich. Ich weiß nicht, wie viele Leute daran scheitern oder ob einfach ich zu blöd bin. Es kann doch nicht sein, dass sie nicht das in Anführungsstrichen aktuellste PDF-Format nehmen. Warum? Wo ist da der große Unterschied? Und
die haben einfach noch nicht Update gedrückt.
Ja. Das ist, ja.
Bestätigt sich mal wieder, warum der Spruch Update early, Update often durchaus auch businesskritisch ist. So ja, hat der Ingo jetzt einfach da kein Geschäft hinterlassen. Das ist gut.
Ja, na, ich habe es ja dann leider doch gemacht, ja, nachdem die Druckerei ja durch andere Sachen durchgefallen ist und Flyer Alarm dann kostengünstiger war, aber eben mein erstes PDF-Format nicht wollte und ich echt eine Weile gebraucht habe. Und dann schon
fast. Die Sticker, die wir also haben, die sind von Flyer Alarm.
Genau, also die Binärgewitter-Sticker sind von Flyer Alarm, die Radatuck-Sticker sind von die Druckerei. Ich finde tatsächlich so vom Druck fand ich die jetzt die Druckerei ein bisschen besser, aber das Format war nicht ganz gut da. Das ist bei den Binärgewitter-Stickern etwas besser geworden. Mhm. Ja, aber sie sind beide, glaube ich, ein bisschen zu dünn. Also ich glaube, nächstes Mal nehme ich einfach ein bisschen dickere und ein bisschen geschmeidigere. Es sind halt wirklich die, in Anführungsstrichen, billigsten, die man so kriegen kann. Ich glaube, nächstes Mal nehme ich da einfach nochmal ein bisschen Upgrade.
Hat aber auch was Gutes für alle, die diese Sticker vielleicht irgendwo schon hingebappt haben und dann feststellen, da sollte so nicht hin. Ich möchte den zweiten, den ich noch bekommen habe, lieber richtig hinkleben. Die lassen sich ganz gut abziehen. Wenn man Wasser benutzt.
Ja, okay.
Wenn man anfängt, so dann rumzupiddeln, dann denkt man sich, Gott, oh nein, billiger Aufkleber, jetzt wird's hässlich. Wenn man dann ein bisschen Wasser dran macht, ist viel besser. Einfach nur mit Wasser dran gehen und nicht trocken versuchen, das Zeug runterzukratzen.
Okay, aber das zeigt ja auch, dass die Sticker jetzt nicht die besten sind, wenn man sie einfach mit Wasser ablösen kann, aber vielleicht.
Ist ein Feature,
ja.
Ja, schön aufs Auto kleben und dann warten, bis der nächste Regen kommt, oder wie?
Nicht autogeeignet, na gut.
Nee, also es sind Indoor-Sticker jeweils. Es gäbe auch noch Outdoor welche, die dann halt beschichtigter sind irgendwie. Aber ich glaube, nächstes Mal nehme ich solche etwas beschichteteren. Also, war jetzt meine erste große Stickerbestellung. Also wir haben, ich glaube, Binärgewitter und Radatuck-Sticker habe ich jeweils 1000 genommen. Also wir haben jetzt hoffentlich eine Weile Sticker. Aber nächstes Mal schon einiges draus gelernt. Wenn ihr noch einen anderen cooleren Sticker-Drucker-Dinger kennt, könnt ihr ja nochmal Bescheid geben. Das waren jetzt so die Tipps, die ich bekommen habe, und beide hatten mir Probleme verursacht. Der einzige Vorteil der Geschichte ist, dass wir jetzt zumindest ein SVG-Logo haben in eine Qualität, die man dann auch mal in eine Webseite einbaut. Das war auch so ein Bug-Report von vor 2 Jahren oder so in unserem Ding. Ich muss es jetzt noch einbauen, ja, also, aber es gibt jetzt ein SVG-Logo und wir könnten es auf unsere Webseite einbauen. Vielleicht fühlt sich da jemand so oder so. Ja, gut, dann habe ich noch ich habe mal meine Nextcloud wieder abgedatet. Man muss ja mal ab und zu machen.
Von wo nach wo?
Von 9 auf 10. Weil,
aha, weißt oh,
ja,
du hast...
Ja, es kommt jetzt die 11 und es kam jetzt die 11 und dann kann ich auf 10 gehen. Ich bin ja vorsichtig geworden bei OnCloud.
Ja, ich habe auch noch so eine 9er Nextcloud running und muss mal updaten. Ich und deswegen bin ich jetzt sehr drauf gespannt, was jetzt kommt.
Ja, hat 99% und funktioniert. Was immer nicht tut, vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd. Ich habe ja Kalender aktiviert und es gibt tatsächlich Leute, die benutzen diese Kalender. Und jedes Mal, wenn ich ein Update mache, ist zum Beispiel in Thunderbird so, der will dann plötzlich wieder Benutzername, Passwort. Wo tatsächlich mehrere Leute, bei denen ich es einfach so eingerichtet habe damals, dann schon überfordert sind und nicht wissen, was in Benutzername, Passwort ist. Was eigentlich nicht sein müsste. Warum fragt ihr nach Benutzername, Passwort? Hat sich ja nichts geändert, ja. Er könnte einfach sagen, wie immer, guten Morgen, funktioniert einfach.
Was Frage ist, was ob das tatsächlich ein Nextcloud-Problem oder ein Thunderbird-Problem ist.
Weiß ich auch nicht, aber es wird getriggert dadurch, dass ich die Nextcloud update.
Yep.
Die URL ändert sich ja nicht. Warum will er plötzlich die Sachen dann wieder haben? Und es ließ sich dann tatsächlich in dem Fall nur beheben, indem ich den kompletten Kalender gelöscht habe und ihn wieder echt neu angelegt habe. Ja, da hat sich dann, Thunderbird hat sich dann komische Daten gemerkt und irgendwie ging es nicht. Und ich war, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, dann hier Teamviewer-Session aufmachen und Leuten dabei helfen, auf ihre Kalender zuzugreifen. Damit habe ich halt gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, gut, ging halt. Aber dass dann plötzlich die Benutzername-Passwort-Abfrage bei Thunderbird wieder auftaucht, ich weiß es nicht. Es war ein bisschen strange. Also er hat natürlich beim Updaten auch gesagt, dass er irgendwas an den Kalendern macht.
Aber kein Datenverlust, ja?
Also nee, das Datenverlust...
Ist dann auch nicht in den Kalendern und so.
Nee, tatsächlich nicht. Also da hatte ich ein größeres Problem beim Umstieg auf 8.2 oder sowas, in OnCloud 8.2. Mhm. Und da bin ich ja von 8.2 jetzt auf Nextcloud 9.0 irgendwas gegangen und jetzt halt auf Nextcloud 10. Jetzt kam auch vor kurzem... Gerade als ich geupdatet habe auf 10.02, kam halt einen Tag später 10.03 raus. Und jetzt überlege ich halt, wenn ich jetzt schon wieder update und dann schon wieder die Kalender kaputt gehen.
An der Front müsste es eigentlich besser werden, das stimmt. Aber 11 ist noch nicht raus, ja? Ich habe jetzt so viel von 11 gelesen 11 und gehört.
Schon, doch, 11? Doch, 11 ist da. Sogar 11.01 jetzt da.
Ja, genau, also weil meine Überlegung war, wenn ich das dann in Angriff nehme, dass ich dann direkt durch upgrade von 9 bis 11.
Kann man natürlich auch machen, aber nee, du kannst ganz normal die 11 verwenden und ich glaube jetzt 11.01 kam vor 2-3 Tagen raus. Wie gesagt, auch 10.03, ja.
Ja.
Und 11, ich glaube 11.01 dann oder sowas. Ja, 11.01, genau. Sind beide rausgekommen. Und auch eine neue 99054 oder sowas ist auch rausgekommen. Und ich habe jetzt tatsächlich nachdem wir jetzt eine Weile und die Migration der Kalender dann auch geklappt hatte, die Kalender funktionieren jetzt scheinbar, es ist bloß immer ein Problem. Es ist jetzt schon zum zweiten Mal auch aufgetreten, dass die Leute den Kalendereintrag Nutzername, Passwort machen. Deswegen kann ich sagen, es passiert scheinbar immer. Oder zumindest die zweimal, die ich jetzt bisher die Umstellung auf die Nextcloud und einmal das Update der Nextcloud, weil jedes Mal, dass die Leute, die halt leider nicht so viel nicht so großes technisches Verständnis haben, halt die Rechner in Anführungsstrichen benutzen, Probleme hatten, wieder auf die Kalender zuzugreifen. Und das ist dann schon blöd.
Absolut.
Kann man geht vielleicht gerade noch bei einer Umgebung, wo man seine ganzen Pappenheimer kennt, aber in größeren Umgebungen macht das ja dann schon keinen Spaß mehr. Ich glaube, das gleiche Problem hatten wir jetzt auch, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das jetzt an der HDM, bei der Nextcloud auch aufgetreten ist, aber ich glaube schon, weil da musste ich jetzt bei einer Kollegin auch die Kalendereinträge nochmal neu machen.
Hast du denn nur Kalender-User, die Thunderbird nutzen, oder hast du auch andere Clients dran?
Bei iOS habe ich das Problem nicht gehabt. Glaube ich.
Dieser Thunderbird. Ich mag das Programm ja echt und nutze es eigentlich auch überall, aber das ist leider wieder mal ein Indikator mehr, dass das Programm vielleicht doch mehr Liebe braucht.
Ja, also ich meine, Lightning braucht oder Thunderbird bräuchte mehr Liebe, aber kriegt es halt nicht. Das ist eine gute Frage. Ich selber benutze halt die Kalender auf den Nextcloud nicht. Ich benutze ja noch einen Zarafa als Kalenderserver. Deswegen, aber ich musste es jetzt nur bei Thunderbird-Leuten fixen. Jetzt weiß ich nicht, ob alle anderen das selber in den Griff kriegen, einfach.
Das könnte einfach die Kombination sein.
Das könnte auch die Kombination sein, ja. Ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt schon zumindest nicht, die 10.03 einzuspielen, bevor ich nicht das nächste Mal bei den Kollegen im Büro stehe und das dann gleich machen kann, weil sonst geht das halt gleich wieder schief. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gleich auf die 11 geupgradet, das wäre halt sonst auch noch, weil da sind ja schon gerade der neue App Store und sowas und ein paar Stabilitätssachen.
Und Security
und auch Geschwindigkeitssachen drin, die es schon wert sind, dass man da jetzt auf die neue, und jetzt, wenn auch die 10.01 draußen ist, dann könnte man da mal hingehen, ja, so, ich bin leider, wie gesagt, ein gebranntes Kind und update nicht mehr auf die ersten Versionen seit das Nextcloud heißt. Da warte ich schon immer mindestens nochmal ein Release mehr ab. Und ich meine, es ist auch eine Sache im Kalenderteil gefixt worden, also Fix Legacy Duff Endpoint im Nextcloud Server. Also vielleicht hatte das jetzt auch was damit zu tun. Kann auch sein, dass es dann bei sowohl 11.01 als auch 10.03, dass das jetzt tatsächlich irgendwie besser geworden ist. Also sind zumindest in den Change Notes hier, im Changelog ist auf jeden Fall sowas erwähnt. Ja, gut. War jedenfalls so ein Grrr. Ja. Ist schön, dass man es updaten kann und das Update auch super durchlief, aber wenn dann die User plötzlich dich anrufen und sagen, man kann das nicht mehr. Und du denkst, Moment, ja scheiße, ich hab die Nextcloud geupdatet, ist irgendwas ganz Großes kaputt. Nee, es war zum Glück nicht groß, aber es ist trotzdem scheiße.
Ja.
Genau. Das Mimimi, und ich muss noch eins kurz weiterheulen, wo ich aber noch nicht rausgefunden habe, warum das der Fall ist. Es gibt ja immer den Apache-Modul, ganz normal Mod PHP, und dann gibt's aber auch noch Mod-Filter. Und ich, durch irgendeine krude Sache, ist bei einem Debian-Update tatsächlich mir plötzlich Mod-Filter untergekommen und die Web-Applikationen, die auf diesem Server liefen plötzlich nicht mehr, weil die halt damit nicht funktionieren. So, ich weiß nicht, wie das zustande kam. Es gab auch mal einen Bug-Report in den Debian-Sachen, aber der ist schon ein paar Jahre her, deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie das getriggert ist, durch welche krude Kombination. Auf jeden Fall ist das scheiße. Also, wenn plötzlich eure Web-Applikationen nicht funktionieren nach einem Debian-Update, guckt mal, ob ihr irgendwie PHP-Mod-Filter plötzlich installiert habt, statt Mod-PHP, das Normale. Weißt du, der filtert halt irgendwelche Sachen raus und dann gehen irgendwelche Get-Requests nicht mehr oder Post-Requests nicht mehr. Irgendwas filtert da raus, geht nicht mehr und du denkst, hä? Moment. Gerade hat die Webseite noch funktioniert. Oder meine Web-Applikation. Jetzt ist sie irgendwie krude kaputt. So. Und ich rausgefunden habe, gedacht, scheiße, was ist jetzt passiert? Ja. Irgendwas hat jemand was an der Applikation geändert, was irgendwie diesen komischen Fehler produzieren kann. Ewig rumdebuggt und dann ist es so ein Scheiß.
Get Request. Alles Überbewertet.
Ja, ja, klar. Warum gibt's dieses Modul überhaupt? Schmeißt es weg. Dreckszeug. Gut. Ja, jetzt habe ich genug rumgeheult. Hoffentlich. Falls jemand Tipps hat für mich, immer gerne Kommentare oder Twitter oder E-Mail oder was weiß ich.
So. Na gut, dann heul ich jetzt.
Ja, Mama.
Ja. Ich habe großen Grund zur Freude gehabt. Ich habe einen 4K-Monitor bekommen.
Das ist schon mal gut, ja.
Das ist eigentlich wunderbar, aber die Freude hat nur kurz gehalten oder wurde zumindest ein bisschen gedämpft, weil ich habe die dann an meinen MacBook angeschlossen.
Das war der erste Fehler.
Den 4K-Monitor. Natürlich nur, weil ich gerade keinen Linux-Laptop zur Verfügung hatte, der eine ausreichende dimensionierte Grafikschnittstelle hatte, wo ich mit 4K hätte mit rumspielen können.
Ja. DisplayPort, alles anders sowieso scheiße.
DisplayPort hat das MacBook ja zum Glück.
Hm.
Das geht auch alles ganz gut, nur dann taucht da auf einmal so eine Blackbar im Mozilla, Firefox und im Thunderbird auf und es hat geruckelt und das Firefox hat sich komisch verhalten und ich war ganz traurig, weil ich mir gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Also das MacBook ist nicht neu, es ist kein jüngeres Modell, aber es läuft halt rund und macht Spaß und dann 4K-Monitor nicht können, das kann ja eigentlich nicht sein. Stellte sich nach recht kurzer Zeit heraus durch aufmerksame Beobachtung, dass das nur in den Mozilla-Produkten auftrat, was mich nicht gefreut hat, aber zumindest schon mal beruhigt hat. Da habe ich mir gedacht, alles klar, es muss irgendwo an dem Software-Stack liegen und es liegt nicht grundsätzlich an dem Problem MacBook 4K-Monitor. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und auch was gefunden. Unglücklicherweise waren die ersten beiden Artikel, die ich gefunden habe, in der Mozilla Support Database oder in den Discussions, also in den User-Foren. Beides Male mit dem Schlusswort der Leute, die das Problem hatten, ja, da benutze ich jetzt wohl keinen Firefox mehr. Und ich so, ach nö. Nee, das ist keine Lösung, Freunde. Ich nehme weder Chrome noch Safari sind Browser, die ich benutzen möchte.
Ach, Chromium geht eigentlich.
Ja,
Chrome ist doch schön.
Nein, ah. Chromium geht vielleicht, weil er nicht nach Hause telefoniert, aber dann doch lieber Firefox. Außerdem ist hier Zentraleuropa doch Firefox-Land. Da muss man doch auch sich ein bisschen eingliedern.
Also
ich habe dann noch relativ durchgehabt und mir gedacht, das kann ja jetzt nicht das letzte Wort gewesen sein und bin dann noch fündig geworden. Habe einen Workaround gefunden. Und zwar geht es irgendwie, das Problem wird davon verursacht, dass in der Titelzeile oder oben im oberen Bereich vom Firefox Dinge gerendert werden und in Hochauflösung gerendert werden wollen, wenn man einen 4K-Monitor hat, klar. Und dann kann er aber unter gewissen Umständen die benötigte Auflösung nicht bereitstellen und stürzt dann dabei ab. Und deswegen gibt es diesen schwarzen Balken. Und die Lösung oder der Workaround dafür ist ganz einfach, ein Setting auf False zu setzen, was den Namen browser.tabs.drawInTitleBar heißt.
Mhm.
Und schon läuft der Firefox rund.
Okay.
Und alles gut. Interessanterweise hatte ich zu Beginn beobachtet, dass es eben im Thunderbird auch Probleme gab. Nachdem ich das Setting im Firefox geändert hatte, brauchte ich im Thunderbird nichts mehr tun, obwohl das ja nun auch von den Settings her komplett getrennte Programme sind.
Ja.
Vielleicht war dann der Bug im Thunderbird, den ich gesehen hatte, nur Zufall. Oder er wird mich beim nächsten Mal, wenn ich wieder an dem Monitor bin, zurzeit diese Woche bin ich nicht da, wieder überfallen. Ich werde berichten.
Okay.
Ja. Aber da der Ingo so viel gejammert hat, will ich nicht nur mit einem hier mich zufrieden geben, sondern noch ein bisschen pauschaler jammern.
Oh ja.
Und zwar
die Welt
blaue
ist
Logos.
Nee, was?
Nee, blaue Logos.
Blaue Logos.
Ich weiß nicht, geht das nur mir so? Ist das so ein Wahrnehmungsding?
Ja.
Es gibt zu viele blaue Logos. Ich sehe überall nur blaue Logos. Und das wäre ja eigentlich nichts schlimm, weil eine Blau ist ja eine schöne Farbe und beruhigt. Und
also,
unser Himmel und unser Wasser ist blau, ist alles gut. Oder unser Wasser ist blau, weil der Himmel blau ist, wie auch immer.
Kann ich jetzt nicht bestätigen. Also ich habe jetzt irgendwie in meiner Chromium-Tab-Leiste sind irgendwie immer nur die Logos zu sehen. Also ich habe immer viele Tabs offen. Und es sind 1, 2, 3, 4 Logos komplett blau, 5 Logos. 1, 2, 3, Nee, 4 Logos komplett blau und bei einem ist grün und blau. Und der Rest
sind von wie viel Tabs?
2, 4, 6, 8, 10, 20, 22.
Das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Ich bin nicht der einzige Mensch, der so viele Tabs offen hat.
30, 32.
Ich werde dafür gerne mal vom Kollegen gedisst für meine Tabs.
36 Tabs?
Ja, Ingo, welcome to the club. Wow. Ich bin so froh. Ey,
das
ich
ist
bin
nur nicht allein auf dieser ein Welt. Chromium. Ich kann auch den aufs andere Fenster verschieben. Wow. Ich habe ja 3 Chromiums auf, die alle so viele Tabs offen haben. Ich habe noch eins auf dem anderen Bildschirm.
Das sind alles normal.
Das sind aber, in dem zweiten sind da sind es ähnlich viele und da sind tatsächlich 1, 2, 3, 4, das ist dasselbe, 5 Logos. Aber tatsächlich, GitHub ist schwarz, Ansible ist schwarz, Debian ist rot, Redmine ist rot, gut, Wikimedia.
So. Okay, mein Mimi ging aber nicht auf Website-Logos, okay, sondern auf Applikationslogos.
Aber die sind ja 1:1.
Wo es mich, ja, meine Websites sind aber üblicherweise keine Applikationen. Irgendwie.
Nicht?
Das Mapping habe ich nicht 1:1 so. So, und mir geht's halt beim Umschalten mit Command und Tab oder auf anderen Systemen mit Alt und Tab. Und da orientiere ich mich halt extrem stark einfach nur an dem Logo, Farbe, und will diese Tab-Umschalt-Dingen auch möglichst kurz nur sehen. Und jetzt haben viel zu viele Applikationen ein blaues, rundes Logo. Chromium, Enpass, Safari, der App Store, alles ist die Nachrichtending, es ist alles irgendwie bluish. Und ich find's nervig. Vielleicht benutze ich auch einfach zu viele blaue Applikationen. Ja. Vielleicht muss ich auch meine App-Auswahl irgendwie ändern.
Ja.
Aber doch. Blau ist eine Modefarbe und das muss doch nicht sein. Es gibt so viele schöne Farben. Ha.
Ja, so blau, 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 Blütenzian.
Sag ich jetzt dazu. Heino wäre also auch glücklich. Sehr
ja. gut. ja, weiß ich nicht. Kann ich. Aber ich meine, bei mir ist mein Tab-Umschalter sind da, da sehe ich auch die kompletten Windows, also die kompletten Fenster, sehe, was da drin ist beim Umschalten, deswegen sehe ich dann nicht nur die Logos. Von daher habe ich das Problem vielleicht auch einfach nicht.
Du siehst komplette Windows.
Ja.
Auf Linux sieht man komplette Windows beim Umschalten.
Genau. Komplette Fenster halt. Also ich sehe halt die 3 Chromes, die ich aufhab.
Ja.
Oder Chromiums, plus hier Freenode, plus halt Gajim, die Dolphins, die haben tatsächlich ein blaues Logo, das stimmt. Meine PDFs, die ich aufhab, und die Texteditoren, die ich aufhab. Und auch da ist noch was Blaues, nämlich mein Thunderbird. Aber ich sehe halt immer alles komplett, was da drin liegt, gerade off ist und dem her nicht nur Logos. Von daher. Keine Ahnung. Geht. So. Gut. Nee, ist nun dein Problem, glaube ich.
Petition für weniger Blau in Applikationslogos. Jawohl.
Okay.
Mimimi.
Mimimi. Ja, so, jetzt kommt wieder der Windows-User.
Jetzt kommt das Windows-Mimimi.
Und es geht auch um Blau. Sehr gut. Sehr gut.
Richtig, genau. Ich wollte nahtlos das Thema anknüpfen. Dachte mir, Blau ist eine schöne Farbe. Boah, das fing damals, es ist schon ein paar Monate her, wo das Problem angefangen hat.
Das ist schon Jahre her.
Da gab es auf einmal Bing, 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 Windows Update wurde installiert. Okay, wollte mir ein YouTube-Video angucken und auf einmal Bluescreen und ich so, kann doch nicht sein. Rechner neu gestartet. Hab mir wieder ein Video angeguckt und zwar immer, wenn ich einen Fullscreen-Modus eingeschaltet habe, Bluescreen, dann habe ich den Browser in den Fullscreen-Modus gestartet, Bluescreen. Boah, ich bin verrückt geworden. Ich habe angefangen.
Hast du mal Linux installiert?
Nein, ich habe angefangen, RAM auszutauschen.
Have you tried turn it off and on again?
Ach, ich wurde verrückt und habe angefangen, nochmal Treiber zu gucken. Ja, dann habe ich irgendwann überlegt, okay, Windows Update. Habe das Windows Update deinstalliert, neu gestartet und siehe da, der Rechner lief wieder wunderbar. Das Geile ist, nach dem nächsten Neustart hat sich das Windows Update wieder installiert.
Tja.
Da musste ich erstmal anfangen zu gucken, mit welchem Tool man diese blöden Updates deinstallieren kann. So, und dann habe ich ein bisschen in Foren geguckt, da hatten mehrere das Problem. Das hängt wohl mit der Intel Wireless-Grafik, also mit der Intel-Grafikkarte zusammen.
Warum tust du denn nochmal Linux drauf? Da kann man auch frickeln. Also ich meine.
Und Intel veröffentlicht für Linux per Default Treiber.
Kann ich gar nicht sagen. Ich habe einfach nur nie angefangen, mich damit intensiv zu beschäftigen. aber jetzt habe ich ja die Experten hier.
Zeitpunkt gewesen.
Genau, richtig. Das hat sich mittlerweile ein bisschen erledigt. Das Schlimme ist aber, er kommt ab und zu und zwar auf leisen Sohlen. Und ich habe jedes Mal mittlerweile eine Urangst, irgendein Video auf Fullscreen zu machen, weil ich Angst habe, dass du mit der Rechnern abscheißt. Und es ist so fies und hinterrücks. Was passiert einfach manchmal, wenn du nämlich nicht damit rechnest, möglichst ein Video gerade am Rendern bist und was weiß ich was machst. Alles, was schief gehen kann, geht dann nämlich schief.
Ja. Ich habe nicht so richtig Mitleid. Aber ich meine, Microsoft veröffentlicht auch manchmal Updates, dass man nicht mehr ins Internet kommt und so. Also von daher.
Wäre natürlich noch besser.
Ja. Gab doch da, ging doch DHCP plötzlich nicht mehr und die ganzen Rechner sind nicht mehr ins Internet gekommen.
Okay, das ist zum Glück an mir vorbeigegangen.
Ja, weißt du? Also von daher, Microsoft tut alles, damit es mit ihrem Rolling Lollies richtig gut funktioniert.
Ja, das hat mich auch richtig gefreut. Und es ist ein Notebook, ich kann ja nicht mehr eben eine Grafikkarte tauschen oder so. Also.
Aha. Wie gesagt, es entwickelt sich immer mehr zu einem Frickelbetriebssystem und dann kann man auch gleich Linux nehmen.
Ja, ist echt so.
Das wiederum entwickelt sich ja davon weg. Das ist so eine Gegeneinander.
Echt? Ne, da muss ich ja auch auf was anderes setzen demnächst. Ich will ja schon frickeln.
Nein, man kann ja schon frickeln, wenn man will, aber man muss nicht mehr. Früher musste man ja.
Ja, stimmt auch wieder. Aber wobei, mit so einer Rolling Release Distribution kommt man doch oft noch ins Frickeln, also. Von daher. Aber wie gesagt, das können die Windows-User jetzt auch machen. Die kriegen auch einfach. Und ich kann auch entscheiden, ob ich das Rolling Release mitmache oder ob ich einfach sage, nach einem Dreivierteljahr, nö, mach ich jetzt, funktioniert gut, ich mache jetzt einfach nie wieder Updates. Während die Microsoft-User ja die Updates reingedrückt kriegen und nach dem Motto, friss oder stirb. Besonders wenn du unsere kostenlosen Varianten benutzt, dann musst du Update nehmen. Hast du keine Wahl. Gut. Kommen wir zu erfreulicheren Sachen, oder?
Yep.
Ich habe was über SSH gelernt. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir müssen sowieso mal über SSH reden. Ich glaube, viele Leute wissen noch nicht, dass das einfach eine coole Sau ist. Zum Beispiel der SSH-Agent. Ich habe jetzt gerade mit dem Leadname an ein Projekt gearbeitet und habe gesagt, hier, committe das mal dahin. Und er sagt, ja, brauch ein Passwort dafür. Und ich sage, nee, dein Key ist da drauf. Sollte einfach tun, aber ich vergiss, dass die meisten Leute nicht den SSH-Agent anhaben und Agent Forwarding anhaben und dass es einfach gehen würde. Musste ich erst sagen, hier, SSH-Agent, Agent Forwarding anmachen und dann tut das. Ich bin das halt immer so gewöhnt, dass ich von einem Server auf den nächsten springen kann, weil halt einfach mein Key immer durchgereicht wird. Und vergesse einfach, dass viele Leute den SSH-Agent gar nicht kennen und das ist eine super Sache. Und noch eine super Sache habe ich die Woche kennengelernt durch, ich glaube, einen Artikel im Linux-Magazin. Und zwar kannst du, passiert ja öfter mal, dass man sich zu mehreren Servern verschiedene Verbindungen aufbaut, was weiß ich, in dem einen lässt man einfach ein tail-f auf irgendeine Logdatei laufen, dann loggt man sich auf demselben Server nochmal ein und macht halt irgendwas anderes und switcht dann immer mal, was machen die Logfiles, was mache ich hier gerade, hin und her. Also man baut verschiedene Verbindungen zu einem und demselben Server auf und dafür wird halt jedes Mal eine TCP-Verbindung dahin aufgebaut und man kann das tatsächlich so machen, dass das nur eine TCP-Verbindung ist und dementsprechend die zweite Verbindung einfach sauschnell da ist, weil er genau dieselbe nimmt, die bei der ersten Connection aufgebaut wurde. Und das kann man einfach für die verschiedenen, also entweder für alle Server oder nur für bestimmte festlegen in seiner SSH-Config. Da muss man sagen, dass man Control Master Auto haben will, da muss man Control Path anlegen und dann kann man noch festlegen, ob wenn die erste Session, über die halt eventuell die anderen Verbindungen auch laufen sollen, ob er da halt noch warten soll, ob die halt noch offen lassen soll oder die halt gleich killen soll. Wenn man sowas mal eingeschaltet hat, wie gesagt, die erste Verbindung, da merkt man auch, okay, er muss TCP Handshake, er muss alles irgendwie austauschen, dauert eine Weile, wenn du die zweite Verbindung aufmachst, zack, ist sie da. Und das ist schon eine saucoole Geschichte. Das würden dann natürlich auch SCP und rsync so gleich nehmen. Also die falls du schon mal eine Verbindung dahin aufgebaut hast zu dem Server, der halt in irgendeinem Tab schon mal, in irgendeiner Konsole halt schon mal läuft, ist alles danach kommende wesentlich schneller zu dem Server. Eine coole Sache. Und war mir bis vor 3 Tagen völlig unbekannt, dass es auch solche Sachen gibt. Also SSH ist einfach eine coole Sau.
Ja.
Ja, oder kanntest du das?
Ja, zum Teil. Echt? Also ich habe es noch nie benutzt. Ich hatte davon gelesen. Das war mir bis jetzt einfach immer zu aufwendig zu benutzen. Aber das mit dem Key Forwarding und so, das benutze ich. Das ist
genau, aber auch das scheinen nicht alle zu kennen. Und wie gesagt, wenn man sich das in seine SSH-Config einfach reinschreibt, auch wie gesagt, diesen, dass er jetzt mehrere, also dass er eine TCP-Verbindung aufbauen soll und dann mehrere Sessions darüber machen soll, habe ich jetzt auch einfach in meine Config reingeschrieben und jetzt passiert das einfach und die zweite Session ist einfach instantan da. Das ist einfach saugeil. Also SSH-Magic, was es nicht alles gibt, ja, ich meine, die anderen üblichen Sachen, die kennt man halt so, Sachen durchtunneln über SSH und so. Aber guckt euch mal den SSH-Agent, Forward-Agent an, wenn ihr das noch nicht kennt. Wie gesagt, man geht von einem Rechner oder man loggt sich auf einem Server ein und wenn man sich von dort wieder auf einen anderen Server einloggt, wird einfach auch der Key genommen, mit dem man sich beim ersten Server authentifiziert hat. Insbesondere wenn man Dateien zwischen verschiedenen Servern hin und her kopieren soll oder in dem Fall war es jetzt, dass jemand per Git was einchecken sollte und da würde halt auch der Key benutzt werden und ja, damit sein eigener durchgereicht wird, auch einfach den SSH-Agent anmachen und wer eh immer wieder dieselben Server besucht und sich gerne noch ein paar Geschwindigkeitsvorteile erreichen möchte, dann mal Control Master irgendwie anmachen.
Ja.
Super Sache. Okay, dann bin ich durch.
Ja, und dann habe ich noch ein kleines Gaming-Pick und zwar habe ich da vom Kollegen von erfahren, Project Zomboid, also ich bin so ein riesiger Walking Dead-Fan und das ist dann so ein MMO-RPG, wo man dann halt tatsächlich durch so eine Zombie-bewanderte Welt laufen muss. Das Schöne bei der ganzen Sache ist aber nicht nur, dass man überlebt, sondern man kann auch anfangen, Gebäude zu bauen. Also du musst dann anfangen, Holz zu hacken und du kannst unheimlich viele Sachen machen. Du kannst auch angeln und auch Saat säen und dann dir anfangen, irgendwelche Farmer-Zeug machen, sowas in der Richtung. Ich habe früher mal Ultima Online gespielt und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil man da auch in der Welt bauen kann, was ich sehr cool fand. Ja, und wenn man halt auf so Survival-Horror-Action-Sachen steht, dann ist das eigentlich immer eine ganz coole Sache. Auch vor allen Dingen mit mehreren Leuten, dann halt dabei quatschen. Kann man sich mal angucken. Gibt's, glaube ich, auch sogar für Linux. Ist sowas wie DayZ. Das ist, glaube ich, auch so ein Game. Oder wie heißt das doch? DayZ oder?
Zigbee. Ach nee, das war
Zigbee ist. Zigbee gibt's dann nicht mehr. Ja, ist auf jeden Fall, ist das eine sehr interessante Sache.
Von der Perspektive erinnert mich
ja,
das gerade
so ein bisschen
an dieses Agenten, an dieses Cyborg-Agentenspiel auf dem Amiga damals.
Ah. Von der Grafik her recht einfach, also ein bisschen ja. Diablo 2-mäßig oder 3 vielleicht schon. Also nicht ganz so fancy von den Effekten her, aber ist in Ordnung.
Syndicate, ich meinte Syndicate.
Aber du musst auch viele Sachen da machen, also du musst wirklich auch deine Shotgun einzeln nachladen und deine Fenster abhängen und bach, weiß der Henker was. Das ist super umfangreich, das Spiel. Das sieht man auf den ersten Blick gar nicht.
Okay.
Gibt's viel zu entdecken und viel zu sterben.
Sehr gut.
Okay.
Gut. Wenn wir bei Zombies sind, picke ich was mit, was Zombies angeht. The Zombie Hunters. Das ist ein Comic, ein Webcomic. Der sehr schön zu lesen war. Die Autorin hat leider zwischenzeitlich ein bisschen andere Beschäftigungen machen müssen. Und deswegen ist es in Stocken gekommen. Aber die Geschichte, die online ist und so die ersten Kapitel, die lassen sich extrem nett lesen und ist schön gemacht, schön gezeichnet. Macht Spaß. So, um die Zombie-Sucht noch ein bisschen weiter voranzutreiben.
Ist das for free oder?
Ja. Sehr ja, cool. Man klickt sich da durch und ja, ist for free.
Sehr schön.
Ja.
Zombiehunters.com.
Genau, die hatte eigentlich halt irgendwie nur bis 2015, bis Oktober 2015 hat sie gezeichnet gehabt. Und dann rissen die Updates ab, was ein bisschen schade war, was wohl gesundheitliche Probleme waren. Aber bis dahin lässt sich's gut lesen.
Gut, wir warten ja eher nur noch auf die Zombie-Apokalypse. Von daher.
Genau.
Ja. Ich meine, in vielen AGBs von irgendwelchen Unternehmen steht ja auch drin, was man dann alles darf und so. Es wird ja alles besser dann.
Es gibt wohl tatsächlich eine Firma, die untersucht hat, wie eine potenzielle Zombie-Apokalypse laufen würde. Und haben dann festgestellt, dass es falsch ist, dass gerade in so ländlichen Gebieten viele Zombies sind, weil da ja jetzt Fluktuation der Menschen halt geringer ist. Fand ich schon witzig, dass damit tatsächlich sich beschäftigt wird. Als Studie wohlgemerkt.
Das ist halt auch viel zu anstrengend, sich mit der echten Realität auseinanderzusetzen. Weil aus der echten Realität könnte man einen Handlungszwang ableiten. Wenn man sich schon direkt mit irgendwas vollkommen Absurdem beschäftigt, dann beschäftigt man sich nur damit und kann damit auch jederzeit aufhören, weil ein direkter Bezug zu dem, wo man drin lebt, findet ja nicht statt.
Ja.
Tja. Die menschliche Psyche. Unendliche Weiten. Cool. Wunderbar. Dann haben wir noch Themen?
Nee.
Nee.
Sind durch. Ja. Dann. Ja, vielen Dank, Tagi, dass du uns mal erzählt hast, wie du das mit deinem Smart Home machst.
Eine Zombie-Apokalypse dauert 60 Tage.
Oh.
Das pick ich nochmal mit. Ja, bitteschön.
Ja, vielen Dank, sehr cool.
Das wäre auch fast ein guter Sendungstitel. 60 Tage. Und dann gehen wir alle wieder zum normalen Leben über.
Dann gehen wir wieder, arbeiten.
Ja, genau.
Ist Urlaub vorbei.
Dann oh, schade, ja. Ja, genau. Super.
Ja, gerne wieder.
Ja.
Mit dann, Windows Input.
Das weiß ich nicht, ob ich das brauche. aber von diesem blauen Logos zum Bluescreen war schon echt.
Ja, das war schon sehr epig.
Sehr, sehr witzig. Gut, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
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 Aufnahmestatus geändert.